Herzlich willkommen, liebe Popkultisten, zum Streber-Podcast der Nerd-Podcasts. Also wir sind noch einmal eine Ebene über den Nerds anzusiedeln, weil wir sogar so brav sind und um unseren Rhythmus einzuhalten, für euch heute vorproduzieren, da die nächste Woche nicht verfügbar ist, haben wir uns gedacht, wir setzen uns gleich eine Woche nach dem letzten Podcast wieder zusammen und begrüßen euch zu einer weiteren Episode des sagenumwobenen Popkultur-Beichtstuhls. Mit mir im Beichtstuhl sitzen meine zwei ständigen Begleiter, sehr guten Freunde, meine zwei Hunde, die Indy und die Alice und ebenso der Andy und der Marco. Servus, Jungs.
Hallo. Hallo Michi, hallo Marco, hallo an die Zuhörerinnen des Popkultur-Beichtstuhls. Ich freue mich wieder, mit euch aufnehmen zu können. Magenta hat mir versprochen, noch zusätzliche 40 bis 50 Hamster in die Hamsterrede zuzuschalten, damit ihr genug Internetpower habt, dass die Aufnahme reibungslos funktionieren wird. Ja, wie gesagt, nächste Woche befinde ich mich in einem wohlverdienten, luxuriösen Urlaub und deswegen wird jetzt vorproduziert. Hallo Michi, hallo Marco.
Hallo, danke, dass ich auch wieder dabei sein darf. Und wenn wegen Entis immer wiederkehrenden Internetprobleme, das ist mir gerade erst jetzt eingefallen. Man kann sagen, ich hätte da schon wochenlang drüber nachgedacht, aber Archivar never changes.
Ja.
Nicht so. Ist die Folge schon beendet jetzt? Was? No, was? Archivar.
Archivar
never changes. Okay.
Marco, du darfst dich nicht mehr bedanken, dass du dabei sein darfst. Hey,
danke, mir dass du mich nicht ausgeschmissen hast. So.
Mir ist so rum, genau.
Knapp okay. War es, aber wir haben uns gedacht, okay. Nach dieser grandiosen Einleitung
vom letzten Mal. Ich bin on fire heute, glaube ich.
Mitnehmen.
Ich habe Sachen geplant.
Der Meister der Anglizismen. Archivar ist on fire.
Wir müssen froh sein, dass du dabei bist. Ab jetzt permanent, für immer.
Ja, wir können jetzt auch nicht mehr aufhören, hast du gerade gesagt, gell? Für immer.
Hunderte Folgen. Michi, Marco und Andy. 100 Episodes. 100 Seasons. What?
Apropos, wir haben ein Jubiläum heute. Wenn ich mich nicht verzählt habe.
Zwei Hunde? Vier Hunde?
Nämlich. Also, 2 Hunde, 3 Augen sehen uns heute zu bei unserer 10. Folge.
Ah ja, kleines.
Ja, es ist die 10. Episode.
Und ich war, glaube ich, jetzt muss ich selber rechnen.
Viele probieren es.
4 dabei, glaube ich.
Wenige schaffen es. Ja, du warst schon bei 4 dabei. Viele probieren es, wenige schaffen es, 10 Folgen Podcast aufzunehmen. Ist schon ein kleiner Meilenstein.
Nicht schlecht.
Und das.
Wie viel haben die Weinschlampen? Habt ihr mal nachgeschaut? Das ist immer mein Vergleich zu einem Podcasten. Ich habe noch nie eine Folge angekocht. Mir ist leider, habe ich mal erzählt, wie ich auf den Titel gekommen bin, also wie ich den Podcast gefunden habe. Weil unter Spotify habe ich dann mal unseren Podcast gesucht und dachte, ja, wann kommt denn der daher? So, dann habe ich einfach Popkultur mal eingeben. Und bevor unser Podcast gekommen ist, ist der Podcast der Weinschlampen gekommen. Und ich habe den Namen so gut gefunden. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon über 50 Folgen. Ich habe zwar eben noch nie reingehört, aber
das ist die Messlatte für uns. Ja, das ist ein ziemlich großer, bekannter österreichischer Podcast, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, aber das wäre doch einmal ein tolles Crossover. Also, liebe Weinschlampen, wir wären bereit, seid ihr bereit für uns, für den Popkultur-Beichtstuhl, für ein Crossover? Weil Wein und Kirche und Religion und Popkultur und
aber ich weiß nicht, ob sie das hören auf ihrem wirklichen Erfolgsthron und wir unten aus dem Matsch raus Crossover schreien.
Crossover. Wir unten aus unserem gesteinigten atheistischen Kirche der Popkultur.
Ja. Wenn die Wein trinken. Ja,
aber wie gesagt, also liebe Weinschlampen, genau, aber vielleicht können Sie ja unser Wasser zu Wein machen.
Wow, das ist gut. Das, das, Jemand so schnell das Gehirn ab uns auch noch. Das ist gut. Das will.
Also, ich scheiß mir jetzt nichts, sondern und frage ganz offizielle Anfrage an die Weinschlampen, wenn sie wer kennt, wenn sie wer nicht kennt und sie für uns fragen will. Wir würden uns über einen Crossover freuen. Das wäre doch toll. Nach dem Sommer. Ja. Oder? Warum nicht? Einmal die Kleinen unterstützen, einmal uns helfen, ein bisschen Fuß zu fassen in der großen Welt des Podcasts.
Ich möchte gleich einen weiteren Shoutout noch anschließen. Sollte Joe Rogan das hören? Also wir sind bereit. Gell? Wenn er das wirklich will, wir könnten uns zu viert hinsitzen und dann werden wir dem Joe Rogan einmal erzählen, hey, was Popkultur Harke ist.
Okay.
Harke. Ja, aber das war gar nicht so gemeint. Ich habe gar nicht gemeint, dass wir da jetzt, das war jetzt eigentlich so gemeint,
wir sind ja eigentlich für alles bereit, muss ich sagen. Also, uns bringt ja nichts aus der Fassung. Wir sind voll cool, also, gelassen, weltoffen, tolerant. Also, ich glaube nicht, dass es da Probleme gibt mit irgendwem. Ja.
Auch Casio Vintage war mir noch nicht gut genug. Die wollten nicht unser. Ich habe mir angeboten, ich laufe jeden Tag 6 Kilometer über eine Woche, sammle dabei Geld für Mental Health Awareness, damit der Anti von Casio Vintage sei Uhr kriegt, ja, der sich das so sehr wünscht.
Soll ich da gleich mit meinem Vorgeblänkel reingrätschen? Soll ich das gleich machen?
Ja, nachdem die Fußball-EM vorbei ist, habe ich schon lange nicht mehr gegrätscht worden.
Also ich kann jetzt gleich ins Vorgeblänkel reingrätschen. Und zwar gibt es jetzt seit längerem schon wieder Casios. Gibt es jetzt seit längerem wieder mal Casio-Stories in meiner Popkulturblase?
Oh, geil.
Sind es seit längerem wieder Casio-Stories oder sind es Casio-Stories?
Ich habe nämlich endlich wieder die Möglichkeit, auf ein neues Casio-Modell zu schielen. Weil es sind, wie man ja in die Post auf Instagram gesehen hat, sind in meine beiden Uhrenköfferchen sind ja noch Plätze frei. Da werden jetzt zwei von den leeren Plätzen werden jetzt vielleicht aufgefüllt, nämlich mit einem Modell der A171er Serie. Casio hat 1974 die Casiotron auf den Markt gebracht, im Oktober 1974, und da habe ich trotz penetranter Recherche leider keine Modellnummer gefunden. Also soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, hat die damals wirklich nur Casiotron geheißen. Und das war eine von den ersten LCD-Uhren,
die das hat mit viel zu tun auch, nicht, gell? Tron, gar nichts.
Nein, ich glaube nicht, nein. Aber auf einen Filmreferenz kommen wir später noch. Aber das war eine von den ersten Uhren, die LCD-Display gehabt hat und keine LED-Anzeige, weil die ersten Digitaluhren
haben... Also zwei Displays, oder?
Die ersten...
Ja, aber LCD-Display hast du ja.
Achso, ja. Okay. Entschuldigung. LC-Display.
Aber die hat... weil ich studiere Informatik, sagt man. Wow, inspect the word.
Weiter, ich unterbrich vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht.
Ich unterbreche jetzt schnell mal, ist das die ausschaut wie die mit dem Netz? Das ist die G-Shock-Tron. Ja,
1974 war eben, wie gesagt, eine von den ersten mit einem Liquid Crystal Display, weil vorher haben die Digitaluhren LED-Anzeige gehabt. Und die LED-Anzeige hat natürlich ziemlich viel Strom gebraucht, deswegen hat man die Uhren von den Batterien oft austauschen müssen. Das waren die roten, die Glühfäden anzeigen oder die haben so rot geglüht halt, die Ziffern. Und die
Glühbirnen.
Okay. Liquid, ja, das waren, es hat dann Nixie-Uhren gegeben eine Zeit lang. Nixies sind so eigene Röhren. So eigene Röhren, die man, glaube ich, in der Sowjetunion hergestellt hat. Und die haben alle Zahlen hintereinander gehabt. Also der war von 0 bis 9, waren alle Zahlen hintereinander. Und da hat man verschieden Strom anlegen können und hat immer eine Zahl geglüht. Das ist die typische Anzeige, die Fallout-artige Anzeige, die man in so Retro-Science-Fiction-Sachen sieht oft.
Okay. Apropos Glühbirne, was ich am lustigsten finde immer an Glühbirnen, ist, dass da Wolfram drinnen
war. Ist das der
Glühfaden, ja.
Ja, aber einfach nur, weil die Wolfram so lustig
ist. Boah.
So als Wolfs-Doppelrahmkäse. Ja, ich bin leicht zu unterhalten.
Ja gut, wenn das mein zukünftiger Schwager hört, dann wird er ja ganz viel lachen müssen.
Wolfram.
Wenn er die, der heißt Wolfram, ja.
Warum? Heißt der Wolfram? Ja. Ist das der aus den Glibbernen?
Jetzt muss ich. Ja, aber die darf man jetzt ja nicht mehr kaufen. Der ist jetzt in Pension, oder?
Wow. Der Andy heiratet, oh, apropos.
Warum? Ja, irgendwann nochmal. Das ist der Schwager in Spee.
Ah, ist das schon die.
Ah, okay. BKKG, der Schwager in Spee.
Darf ich dir das lange sehnte Kassi-Geschichte jetzt weitererzählen?
Ja, nur wenn es lustig ist.
Also ja, Entschuldigung. Nicht, dass uns nicht interessiert hat. Ich wollte nur meine Wolfram. Nein,
Wolfram ist ein Metall und das ist in die Glühbirnen verbaut gewesen, die ein Glühdraht gehabt haben und der Draht ist in der Gasatmosphäre von der Glühbirne nicht verglüht, sondern hat nur geglüht. Und so ist das Licht entstanden in die Glühbirnen. Aber nein, die Nixie-Anzeigen haben anders funktioniert. Die Nixie-Anzeigen, das weiß ich auch so gar nicht, was die waren, die Nixie-Röhren. Aber da hat man kann jetzt sogar
eine. Das NI vielleicht für Nickel steht. Nickel,
ja, kann sogar sein. Man kann jetzt sehr teure Nixie-Uhren sogar noch kaufen. Aber jetzt weg von dem, hin wieder zu den Liquid Crystal Displays von der Casiotron. Da hat es vorher schon Uhren gegeben, die das gehabt haben, aber eben die Casiotron war eine von den ersten und die hat einen ziemlich coolen Look gehabt, nämlich rund, klassisch runde Armbanduhr mit Digitalanzeige. Und den Look bringen sie jetzt mit der A171er Serie jetzt wieder zurück. Die gibt es jetzt schon zu kaufen mit verschiedenen Armbändern und verschiedenen Ausführungen, Gold, Silber und Gunmetal. Und auf die schiele ich schon ziemlich stark. Das Ganze ist übrigens unbezahlte Werbung. Ich werde mir das, so wie es ausschaut, selber anschaffen müssen.
Casio Vintage.
Und die zweite Geschichte ist ein bisschen popkultureller, nämlich 1978 hat es die F100 von Casio in den Film Alien geschafft. Und da hat nämlich die Ripley die F100 angehabt von Casio. Das war schon so ein achteckiges Gehäuse und hat die Buttons, die Bedienelemente nicht seitlich gehabt, wie es die meisten Casio-Uhren haben, sondern vorne auf dem Gesicht der Uhr. Und das Gehäuse schaut aus wie das Taschenrechner. Also der Marty McFly hat ja in Zurück in die Zukunft ebenfalls Casio-Uhr an, nämlich die Taschenrechneruhr WR100, glaube ich, heißt die. Und das Gehäuse, das achteckige, langgezogene, hat da die F100. Und die Uhr bringen sie auch wieder zurück in der A100-Serie. Und da gibt es dann sogar, zusammen mit Bandai Namco Pac-Man-Variante der Uhr.
Pac-Man-Bastian. Habe ich jetzt gerade bei meiner Recherche parallel, weil ich ja wissen will, wie das ausschaut, bevor du das dann unseren Followern auf Instagram in deinen Posts
und
zeigst.
Die wird ab August 2021 in Japan erhältlich sein. Und da hoffe ich, dass ich auch nicht ergattern kann.
Okay.
Wow.
Ja, ambitioniert, das Projekt. Ich sagen.
Ja, und dann habe ich wieder zwei.
Musst du da hinfliegen dafür, oder?
Nein, die wird, sehr klimanichtschonend wahrscheinlich mit dem Flugzeug mir hergeliefert, die Uhr.
Okay. Ja, besser, wie wenn du jetzt so hart irgendeinen Sport trainiert hattest, das zu den Olympischen Spielen fahren darfst, um dann dort länger zu bleiben.
Ach, das wäre geil gewesen. Dann würden wir den Podcast aber nicht machen, vermutlich. Dann würde ich vermutlich irgendeinen anderen Podcast machen.
Oder mir
jetzt,
hat
wo ist die Olympischen Spiele erwähnt? Das wäre meine Vorgeblenker-Geschichte. Habt ihr das gewusst, dass ich darüber reden will?
Nein, haben wir nicht gewusst.
Marco, bei den Olympischen Spielen.
Dann müsst ihr jetzt da reingrätschen, oder bist du schon fast fertig
geworden? Geht schon, grätsch mal rum, grätsch rein.
Also, aber bevor ich da reingrätsch, möchte ich noch ein Feedback vorlesen, was ich gekriegt habe. Und zwar von einem oder einer gewissen Nocco. Und zwar schreibt der oder diejenige: Hallo, liebe Popkulturminister. Schön, dass ihr Nachwuchs bekommen habt. Ich freue mich schon sehr auf die Eindrücke und Geschichten von Marco. Alles Gute, Nocco. So. Und wenn mir jetzt wer erzählen will, dass ich das selber geschrieben habe, weil Nocco und Marco so ähnlich ist, dann muss ich darauf hinweisen, da sind nur drei Buchstaben gleich, GGO. Die ersten zwei sind nicht gleich.
Aber hat ein gewisser Römpi auch? Oder ein Bempi?
Nein, ich habe nur das leider gekriegt. So, aber jetzt zu meiner Olympiageschichte. Und zwar habe ich es nicht live angeschaut, denn die Eröffnungszeremonie, aber ich habe dann einen Artikel gelesen und habe mir gedacht, was? Das haben sie gemacht. Das kann ich gar nicht glauben. Und dann bin ich auf YouTube gegangen und habe mir die. Es geht erst beim Einmarsch von den ganzen Nationen los. Und zwar, habt ihr es vielleicht auch schon gelesen? Was haben sie gemacht?
Was?
Der Soundtrack ist von Videospielen gewesen beim Einmarsch. Oh. Wir haben alles Final Fantasy und Dragon Quest und was haben sie noch gehabt? Chrono Trigger. Die haben echt ganz viel verschiedene Videospiel-Soundtracks als Orchesterversion verwendet und beim Einmarsch gespielt. Und dann habe ich das angeschaut und dann ist das erste Lied da gekommen und das habe ich dann gekannt schon. Das war Dragon Quest. Und dachte, wow, was sind wir jetzt soweit? Jetzt haben wir es geschafft. Das ist jetzt in der wirklichen breiten Popkultur angekommen, Videospielmusik. Und das hat mich emotional berührt, muss ich sagen. Da habe ich fast ein bisschen feuchte Augen gekriegt. Und normal berührt mich nichts emotional. Also weder Andy's Casio Stories noch irgendwas anderes. Und wo ich das gesehen habe, dann ja, habe ich gedacht, cool. Die meisten wissen das wahrscheinlich gar nicht, dass das war.
Ist der Marco weinend
von... Nein, eben, dann ist dann der Chrono Trigger Sound gekommen und dann tut man sich dann zurückerinnern. Ah ja, das habe ich gespielt, das war so cool. Und jetzt gehen die da rein und wissen vielleicht gar nicht, was ich da alles erlebt habe zu der Musik. Aber jetzt begleitet euch da rein in euer Abenteuer, die Olympischen Spiele.
Ja, aber das ist erstens cool, dass sie das gemacht haben. Das finde ich auch ziemlich cool, dass, wie du sagst, jetzt kommen Videospiele, kommen ja so langsam, werden ja jetzt schon mittlerweile als Kunstform anerkannt in ganz vielen Ländern und kommen so langsam wirklich in der breiten Masse an. Und es ist interessant, dass du das sagst, dass du da so auf eine gewisse Art und Weise nah am Wasser bist, wenn du da das hörst oder mit den Videospiel-Themen in Orchesterform, weil mir ist es so ähnlich gegangen, vor ein paar Jahren ist eine Jubiläumsaufnahme vom Zelda-Soundtrack rausgekommen. Da haben sie, glaube ich, kann mich nicht mehr erinnern, 25-jähriges oder 30-jähriges Jubiläum von Zelda. Da haben sie, kann man auf YouTube anschauen, haben sie das Theme von Zelda mit dem Orchester gespielt. Und wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, war so, wow, ich glaube, ich kriege eine kleine Träne im Auge. Hey, wenn man das dann hört, so wie das wenn man sich denkt, wie das angefangen hat, so als so kleines 8-Bit-Gedüdel und Gefühlte auf dem Nintendo. Und dann hört man das ein Viertelleben oder in meinem Fall fast ein ganzes Leben später als Orchester-Sound. Das ist schon cool. Hey, das ist schon...
Ja, siehst du wirklich da, professionelle Musiker und das Publikum ist da und alles. Ja. Das.
Ja. Nice.
Cool.
Nein, ist sehr cool. Also es ist, muss ich mir noch anschauen, habe ich gar nicht
ja, ich ist eigentlich fast ein bisschen untergegangen, hätte ich gemeint. So. Cool. Aber ich meine, das ist jetzt nicht so verwunderlich.
Ja, mich, jetzt gerätst du im Marco in seine Gefühle rein, geht schon. Jetzt gerätst du mit deiner...
Ich gerätsch wirklich in die Gefühle, aber in die Gefühle von ganz, ganz vielen Menschen. Weil ich mir Masters of the Universe...
Habe ich heute noch ein bisschen gestartet. 5 Folgen habe ich geschaut. Na, 4 Folgen, Entschuldigung.
Es gibt eher erst 5 Folgen. Also habe ich gar nicht so wenig geschaut. Und ich finde es unglaublich gut. Ich feiere es wirklich. Ich finde es wirklich richtig cool. Im Gegensatz zu ganz, ganz vielen Vollidioten
Ich habe die Kontroverse auch mitgekriegt, aber ich finde es bis jetzt toll. Allein schon... dass jeder Charakter so einfach ein bisschen mehr Character Backstory kriegt und alles so.
Es ist so liebevoll, man sieht so richtig, dass das von Fans gemacht ist. Also, dass der Kevin Smith halt einfach ein mega Masters of the Universe Fan ist. Und dass er halt irgendwelche alten, ich sag's jetzt, weil ich selber schon 40 bin, alten 40-jährigen Loser da jetzt dran aufhängen und wieder im Internet ihren gesamten Frust abladen. Das finde ich einfach so unfair, weil es so ein großartiges Ding ist. Es ist wirklich mega cool. Es ist optisch super schön. Es ist vom Storytelling super. Es ist die Story super. Es ist, aber ich habe es auch anders erwartet, natürlich, aber es ist... erstens sind es erst 5 Folgen für alle, die da auch nicht schon in Panik verfallen. Warte jetzt mal ab, was noch passiert. Weiß man ja nicht. Und es ist einfach so cool, weil es genau das ist, was wir letztes Mal schon besprochen haben. Es erzählt einfach viel tiefer und viel mehr von dem Universum, wo man jetzt nur an der Oberfläche gekratzt hat, oder? Und da in die 80er und in die ganzen anderen Zeichentrickserien. Und es sind so viele Sachen, wo man sich denkt, ah ja, genau, das hat es gegeben und das hat es als Spielzeit gegeben und das kenne ich. Und das ist einfach mega zum Anschauen. Also es ist ein super cooler Nostalgie-Trip und ich echt Hut ab von Kevin Smith und allen, die da mitgearbeitet haben. Ich finde das mega. Also
wirklich. Sagen wir mal so, wenn jetzt der neue He-Man so vom Ablauf her wie die alte Serie gewesen hätte, ich glaube, dass das kein Mensch mehr anschauen will.
Ja.
Wenn das so ähnlich wie eine alte He-Man-Folge, ich glaube, jede Folge für sich ist gewesen, es hat keinen Zusammenhang gegeben, es ist eigentlich in dem Universum, glaube ich, auch gar nicht viel passiert, wenn man jetzt nicht ganz täuscht. Und jetzt mit der neuen Serie, da geht es gleich los von Anfang an, denke ich, oh, was, das ist passiert, oh, was, dann plötzlich Zeitsprünge, oha, was passiert mit den Charakteren, was ist jetzt mit denen, die verändern sich, es ist alles cool, finde ich. Auch für einen, der jetzt nicht viel von den Spielzeugen gehabt hat, von He-Man, aber halt schon die meisten Figuren kennt vom Namen, ist es cool. Mir hat das voll taugt bis jetzt.
Ich hab's nicht gesehen bis jetzt. Ich habe nur in Anfang, also nur in Anfang, also das Intro angeschaut von einer Folge. Ich bin dann leider nicht mehr dazu gekommen. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Intro gesehen und habe mir gedacht, hä, was? Ist das jetzt? Das ist so 80s, das Intro. Das ist so mit Nostalgie und 80s Flair.
Ja, das ist auch genau die abgezielt das Spielzeug gerade kommen, weil das genauso ausschaut wie Spielzeug.
Ja, genau. Ich hab ganz kurz gemeint, es ist jetzt irgendwie so ein metamäßige Verarsche, dass jetzt gleich jemand kommt, so quasi jemand in unserem Alter und quasi das Videotape ausschaltet. Ich habe echt gemeint, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Meta-Gag. Ich muss jetzt generell, ich habe es ja nicht gesehen, deswegen frage ich generell was zu dem Ganzen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, bei manchen Sachen, die man als Kind gut gefunden hat, die altern oft miserabel. Also es sind oft Sachen, die man als Kind gut gefunden hat und man hat dann in Erinnerung, boah, das würde ich jetzt gerne wieder mal sehen und dann schaut man es an und dann sieht man das und dann denkt man sich, um Himmels Willen, warum hat mir das gefallen, was war los mit mir? Warum habe ich das stundenlang immer wieder geschaut? Weil wenn man das mit erwachsenen Augen anschaut und man ist jetzt verwöhnt durch modernes Kino und moderne Serienkultur, ist nicht mit allen Sachen so, viele Sachen bestehen in der Zeit, meiner Meinung nach zum Beispiel die alten Star Wars Folgen aus den 60er Jahren oder DuckTales oder das fällt mir gerade nichts mehr ein, zum Beispiel das Limit Magazin, das find ich immer noch cool, habe ich schon gesagt, aber wow. Es gibt halt ganz viele Sachen, die findet man immer gut. Braucht es das wirklich noch? Es braucht solche Remakes? Ist es nicht Zeit, dass man solche Sachen jetzt mal, weißt, manche Sachen sind einfach beendet.
Wenn ich jetzt sage, wenn jetzt mein Kind Himmel Spielzeug haben will und mit der neuen Serie aufwächst, dann finde ich das voll zeitgemäß, wie die das gemacht haben in der Serie alles. Dann sage ich, ja, passt. Aber wenn der jetzt das Spielzeug spielen will und die alten Serien anschaut, dann denke ich mir vielleicht auch, ja, okay, das ist nicht gut gealtert. Das schau lieber gleich das Bessere, das Neuere.
Aber das ist ja der Unterschied. Aber das ist ja, glaube ich, der Unterschied. Ich glaube, für ein Kind sind die 80er He-Man Zeichentrickfilme gleich cool, wie sie für uns als Kinder waren. Für uns als Erwachsene ist es vielleicht nicht mehr so cool, aber nichtsdestotrotz ist die neue Masters of the Universe Serie ist ja auch
Erwachsene. Ja, aber man merkt, da geht es jetzt auch nicht mehr um das Spielzeug zu präsentieren, sage ich mal. Beim alten He-Man, glaube ich, schon drum gegangen, ich verkaufe das Spielzeug noch nicht.
Genau. Beim alten He-Man ist darum gegangen, so viel wie möglich Gadgets, so viel wie möglich Fahrzeuge, Charaktere einzuführen, damit man so viel wie möglich Spielzeug verkaufen kann. Jetzt haben sie eigentlich noch, ich weiß es gar nicht, ich glaube noch keinen neuen Charakter, außer ja einen neuen Charakter eingeführt, jetzt wirklich, der jetzt noch nicht vorgekommen ist. Und sonst haben sie halt die alten einmal immer wieder so Kurzauftritte gegeben oder mehr von der Backstory erzählt. Und das finde ich halt das Spannende, weil es bräuchte jetzt kein, wie der Marco sagt, kein Remake, der eins zu eins die einfach die alten Folgen wieder macht, sondern es braucht einfach für uns jetzt als Erwachsene, braucht es für mich als Fan, ich will mehr über das Universum erfahren. Ich will Hintergründe, ich will wissen, warum ist es so oder einfach wie bei Star Wars, wie bei hoffentlich jetzt beim neuen Ghostbusters weißt, dass man sagt, okay, Was ist da noch rundum passiert, dass man vielleicht nur irgendwo am Rande gesehen hat in die alten Filme und alten Serien. Und jetzt kriege ich mehr Infos dazu.
Das stimmt da. Und das ist für uns auch cool. Aber was ist denn die letzte große Marke, die wirklich auf dem Niveau von Indiana Jones, Turtles, Ghostbusters zurück in die Zukunft operiert? Das ist in meinem Kopf Harry Potter.
Was Neues jetzt mal schon.
Oder?
Ja.
Ja, eben, was ist mir, oder,
Harry Potter ist auch schon
oder fällt mir jetzt nur nichts ein? Ich meine, Hunger Games bringt das nicht. Hunger Games hat nicht die Größe. Und Maze Runner auch nicht.
Ja, Pokémon, aber das ist zu
ja,
alt.
Ja, Pokémon schon, ist ja auch schon alt. Gibt es irgendwas?
Ja, aber ich habe nicht Pokémon. Habt ihr
das
Pokémon
gespielt? Aber unabhängig davon jetzt. Ich meine, ich würde es jetzt nicht wünschen, dass die ganze Energie und die ganze Arbeitsleistung von den Writer, von den Designer, die halt quasi das jetzt machen, die ganzen alten Sachen neu machen. Wäre es nicht Zeit für neue Ideen, für neue IPs? Oder ist wirklich schon alles erzählt? Manchmal kommt man vor.
Ja, ich glaube aber, da gibt es genug Writer und so, dass man beides machen kann, oder?
Aber da, oder? Also Avatar war ja sowas zum Beispiel, oder? Wo da Cameron das probiert, gerade so ein neues Franchise aufzubauen, wobei das halt einfach auch alles viel längere Zeit in Anspruch nimmt, wie früher, kommt man vor. Oder? Weil Avatar, wann war da der erste? Wann ist jetzt da? Wann planen sie da
einen zweiten? Ja, das war vor 10 Jahren ungefähr, oder? 2009 sowas.
Aber, ja. Aber das natürlich, das, wir haben jetzt am letzten Wochen die Waffen der Frauen angeschaut. Mit den Waffen der Frauen? Waffen der Frauen? Mit den Harrison Ford und jetzt fällt so wenig rein, ich bin so schlecht mit Namen.
Kein neuen Titel, glaube ich.
Wie heißt sie? Die Sigourney Weaver, Harrison Ford und Melanie Griffith spielen damit. Und das ist so eine klassische 80er Jahre Business Love Story. So ein bisschen wie das Geheimnis meines Erfolgs. So Underdog-Story. Und da haben wir uns angeschaut und der ist richtig cool, richtig gut. Und dann habe ich mir auch wieder gedacht, solche Filme gibt es nicht mehr. Oder gibt es viel weniger, ganz, ganz wenig. Also in meinem Universum jetzt, auch wenn ich schaue, also auch wenn ich danach suche. Und das ist, glaube ich, das ist da ähnlich, oder? Also ich glaube, es gibt einfach so gute alte Stories und das Neue ist alles irgendwie belanglos. Ein bisschen wie in der Musik. In der Musik kommt es mir auch so vor. Wer war der letzte?
Ja, aber das ist die letzte große Gespräch habe ich vor kurzem.
Ja, aber das ist auch mit den Erfahrungen, wie viel du schon Musik konsumiert hast. Wenn jetzt einer ein Kind neu anfängt, für den ist halt jetzt Billie Eilish da neu. Und auch wenn das gleich klingt wie was anderes, was eh nicht unbedingt ist, es gibt bei uns auch Sachen, die wir gefeiert haben und gar nicht gewusst haben, dass das von irgendeiner in die 20er vielleicht abstammt, irgendwas. Das ist, glaube ich, total egal, oder?
Ich habe das.
Andy?
Okay. Ich habe das vor kurzem mit einem. Es ist das, was der Marco sagt. Ich habe vor kurzem mal mit einem Kumpel drüber geredet. Es ist einfach so, dass die Musik, also weil du sagst, Michi, die Musik ist, in der Musik kommt es da so vor, es ist halt viel Musik auch nicht mehr für uns gemacht. Also ich verstehe zum Beispiel nicht wirklich, wie Hip-Hop-Fans von früher, also die jetzt in meinem Alter sind und früher halt viel Hip-Hop gekocht haben, die setzen sich jetzt hin und sagen, na, Cloud-Rap, das würde ihnen niemals in die Tüte kommen. Cloud-Rap, das finden sie scheiße, das hören sie nicht, das ist kein Hip-Hop. Ich meine, ich kann mich nicht mit 40 quasi hinsetzen und dann quasi meinen, dass sie das, was 16-Jährige horchen, verstehe. Wisst ihr, was ich meine? Das sind einfach, die Musik für die Kids ist eine andere, wie die Musik, die man mit 40 hören will.
Das ist voll. Aber wo sind die, ich meine natürlich jetzt ein Bruno Mars oder so, oder? Den kann man wahrscheinlich vergleichen mit jetzt vielleicht nicht mit dem Michael Jackson, oder? Vom Erfolg her auf keinen Fall, auch von den Skills her, der ist halt auch so ein unglaublicher Musiker. Und die Billie Eilish ist sicher auch eine unglaubliche Musikerin. Aber vielleicht hat sich einfach auch die Musik geändert, weil mir fehlen halt, mir jetzt persönlich, und ich weiß nicht, ob das, man es wird auch noch Kids geben, die auf Rock stehen, aber wo sind die großen Bands wie aller, keine Ahnung, Red Hot Chili Peppers, so Geschichten. Weißt du, wo ich mir denke, ist das jetzt Billie Eilish? Okay, aber die Billie Eilish ist für mich so wäre wie die
Madonna,
wie die Lady Gaga fast. Oder die
ja, aber das
Pink oder die Madonna, so wäre, oder? Also wo ich sage, die hat es früher gegeben, die gibt es jetzt.
Ja, ich glaube, die Zeiten sind ein bisschen momentan, oder zumindest sind sie vielleicht momentan einfach vorbei. Momentan ist einfach nicht das Zeitalter für sowas. Die Sachen passieren jetzt anders.
In Corona,
manchmal. Nein, ich meine, das war ja vorher schon so.
Abstand halten.
Die Sachen passieren jetzt einfach im Internet, passieren auf Social Media, passieren viel kleinteiliger. Es gibt so keine Alben mehr, die man sich kauft und dann hinsitzt und dann wochenlang nur das eine Album hört, sondern es gibt Tracks oder halt einzelne Lieder, die halt ein Phänomen werden oder Erfolg werden oder eben nicht. Ich glaube, dass einfach momentan Medien oder vor allem Musik einfach auf eine andere Art und Weise konsumiert wird, wie früher. Ich selber höre zum Beispiel kaum mehr Musik, aber das hat nicht den Grund, dass mir nichts mehr gefällt, sondern das hat den Grund, dass ich einfach permanent fast nur noch Hörbücher und Podcasts höre. Ich habe einfach, wo ich früher Musik gekocht habe, während ich was gemacht habe, höre ich jetzt Hörbücher oder Podcasts. Ich höre fast keine Musik mehr. Musik findet fast gar nicht mehr statt für mich. Das ist auf einer, das mag ein bisschen traurig sein, weil viele empfinden ja Musik als lebensnotwendig und ich habe früher auch viel Musik gekocht, aber das ist passiert momentan nicht in meinem Alltag. Deswegen ist es für mich, ich habe keine besondere Beziehung jetzt zu, oder ich wünsche mir das jetzt auch nicht so, dass es nur große Bands gibt. Aber das ist ja mit den Filmen das Gleiche. Wenn du die umschaust oder wenn du jetzt auf Netflix schaust und du findest keinen Film, der dir gefällt, dann liegt es ja maßgeblich daran, dass dir Netflix nichts den Algorithmus für dich so eingestellt hat, dass du aus irgendeinem Grund nicht das findest, was du gern hättest, sondern du musst wahrscheinlich auf andere Seiten gehen oder du auf Filmfestivals schauen, was spielen sie auf Filmfestivals, weil jetzt auf der Diametrale in Innsbruck haben sie ja Filme gezeigt, die findest du nirgends, die findest du weder auf Amazon Prime, noch auf Netflix, noch sonst schon wo.
Was mir halt ein bisschen, was schon stimmt, ist die großen Franchises oder die großen Filme, ich meine Fast and Furious, jetzt nicht für uns, aber ist für einige sicher auch vergleichbar mit irgendwas, was für uns halt großartig ist. Dann gibt es halt die Transformers-Serie, die das halt probiert. Wie gesagt, das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen außerhalb. Man, Transformers gefällt uns auch, aber die
ja, Filme sind so. Transformers und MCU ist ja auch eine Aufbereitung von was Altem.
Aber das waren ja unsere Zeichentrick-Sachen, die es von Comics schon gegeben hat, seit 30 Jahren.
Ja. Und der Weiße Hai war auch ein Buch davon.
Also ja, aber jetzt ist es viel extremer. Und sicher natürlich, Fluch der Karibik hat es auch vorher als Ride gegeben in Disney World.
Ja. Das ist halt. Aber wenn es auf dem passieren lässt und sagst, ja, okay, dann brauchen wir eh nicht mehr viel tun, oder? Was kann da noch sein?
Wir haben einen Ride. Darf ich mich hier reingrätschen in das Geplänkel, weil es wird gerade was dazu passen.
Wir grätschen ununterbrochen, okay. Machen
Sie. Weil ich weiß, jetzt ist mir nämlich eine Serie eingefallen, die es zeugert zu was Großem. Und zwar die John Wick-Serie. Die hat mir der Mako empfohlen, die habe ich zu Weihnachten 2020 durchgeholzt, während ich im schönen Außerfront draußen war und war begeistert. John Wick hat mir wirklich gefallen. Ich habe mir nicht gedacht, dass mir das so abholt. Weil.
Ja.
Habe ich auch geschaut, habe ich mich ganz lang verweigert, weil er da, das ist glaube ich nicht mal ein Spoiler, weil er da am Anfang sein Hund stirbt. Deswegen habe ich das ganz, 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 ganz lang nicht geschaut und dann habe ich mich über diese Szene drüber gewacht mit Händen vor den Augen und danach ist es eine richtig gute Serie, ist recht, recht cool. Vor allem, ich kann mich noch mehr
mit ihm identifizieren. Das ist auch so ein gutes Beispiel für den ersten Teil, so, ja, der erzählt noch gar nichts von der Welt, in der der lebt, der John Wick, und dann mit Teil 2 und 3, da drehen sie es voll auf, so mit der Assassin-Gilde, sage ich mal, oder was ist das denn genau? Die ganzen Telefonistinnen, die da arbeiten.
Ja.
Super.
Und ja, genau, ja. Ein bisschen was zum
Matrix.
Und die haben mir jetzt nämlich einen Film angeschaut im Kino, der vom gleichen Writer ist, nämlich vom Derek Kolstad. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der schon. Sonst meldet er sich. Der
schon. Sonst meldet er
sich. Über die Weinschlampen gemeldet.
Der war Writer für John Wick 1, 2 und 3 und der hat jetzt einen Film geschrieben, nämlich Nobody mit dem fantastischen Bob Odenkirk. Und es ist eine sehr ähnliche Story. es ist im Prinzip die gleiche Story, kann man sagen. Der Bob Odenkirk spielt einen ehemaligen, ich nenne ihn jetzt einmal Spezialisten, weil ich nicht spoilen möchte. Es spielt einen Er spielt einen Spezialisten, der gewisse Fähigkeiten hat, der jetzt quasi im Familienleben, nennen wir es einmal, so halb auf und unter geht im Familienleben. Und durch eine kleine Nichtigkeit legt er sich mit einem Gangsterboss an und da geht es schon wickartig rund. Und der Film ist von der Story her, ich sage jetzt einmal, nichts, was man nicht schon mehrfach gesehen hat. Er ist aber sehr gut produziert, sehr gut gefilmt, hat ein cooles Sounddesign. Sie machen das richtig gut. Sie haben sehr viel Jazz im Film eingebaut, was sehr gut ist. Und der Bob Odenkirk, Bruce Willis sich einen runter in dem Film. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hey, das ist so ein guter Action-Darsteller. Wer hätte das gedacht, dass der Saul, aus Better Call Saul, eine derart harte Sau spielen kann? Es müsste in Saul von Better Call Saul und in Bruce Willis einmal durch die Midlife-Crisis Zorn und Steroidmühle gedreht. So.
Das ist ein super Beispiel, das hast du wahrscheinlich absichtlich gesagt mit Bruce Willis, weil da haben sie ja gedacht, dass das mit Stirb langsam nicht funktioniert, weil er aus einer Comedy-Serie eine Serie gekommen ist.
Genau, und stimmt, ja.
Ist dann der Actionheld.
Ja, gleich wie bei Breaking Bad, oder? Breaking Bad kannst du auch nicht vorstellen.
Der Hell. Das ist einfach die guten Schauspieler, da merkst du es.
Und der Bob Odenkirk tragt den Film komplett alleinig. Weil jeder andere, also ist nicht komplett alleinig, ich möchte jetzt nichts spoilern, es sind zwei, ich nenne sie einmal Cameos, die werden 80s und Hip-Hop-Fans werden mit die Augen rollen, wenn sie sehen, wer da als Cameo dabei ist. Es sind eben zwei und einer ist eine richtige 80s-Ikone und einer ist eine Hip-Hop-Ikone. Boah, das sind Ikonen auf ihrem Gebiet. Die spielen, also die Cameos tun auch einiges dazu, dass der Film cool ist. Aber ansonsten ist der Bob Odenkirk, das ist eine One-Man-Show, die er durchprügelt, schlägt, bricht, reißt, sticht, schneidet, schießt und sprengt. Das ist gerade so eine Freude. Also wenn man mal einen guten Hirn raus, Bier rein, Kinoabend will, dann ist das genau das Richtige.
Okay.
Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung,
dann, auf jeden Fall eine Empfehlung, oder? Demnach. Okay. Aber dann bleibe ich gleich in der Kinowelt und auch gleich in der Welt der Disney Rides, weil für euch letzte Woche, für uns diese Woche, erscheint Jungle Cruise mit The Rock Johnson, Emily Blunt und Jack Whitehall. Und ich glaube, Paul Giamatti spielt auch mit. Ich glaube, dass der lustig wird. Ich bin ein großer The Rock-Fan und Disney-Fan und ich mag so Abenteuerfilme und der schaut echt ganz...
Ich glaube, Andy und ich haben ja schon mal kurz geredet über den Film, wo angekündigt worden ist, ich dachte, ist das der in der Jungle-Reihe von The Rock, weil The Rock ganz viele Filme hat, die irgendwie Jungle im Titel haben, die aber nicht zusammenhängend sind. Und ich glaube, von Welcome to the Jungle, dann mit Jumanji Back to the Jungle oder irgendwie sowas. Und, also Welcome to the Jungle, glaube ich, kommt sogar bei zwei vor, aber das ist jetzt wieder ganz was anderes, vermute ich.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach der Jungle Cruise von Disney World.
Ja, dann hat man ja schon alles erledigt. Also da wissen wir ja schon, was kommt.
Aber Trailer schaut super cool aus. Ja. Also es ist, glaube ich, einfach, es ist einfach 1,5 Stunden gute Unterhaltung. Ich finde es einfach gut, wie du sagst, einfach einmal Hirn aus und Nonsens rein. Es muss nicht immer alles irgendwie zu Tode analysiert werden und super viel Sinn machen. Oft einmal macht es einfach Spaß, jetzt sich was anzuschauen und einfach 1,5 Stunden.
Ich hoffe, dass das, ich habe ja mal in einer vergangenen Folge gesagt, dass alles nur Action ist und nichts mehr Abenteuer. Und ich hoffe so sehr, dass der Film so gut wird, wie mir der Trailer gefällt. Ich finde den Trailer richtig ansprechend. Das kennt mein immer. Neues. Also ich glaube, dass ich hoffe, dass der Film so Qualität hat und so ist, dass wenn jemand, wenn ein neunjähriger Bub oder ein neunjähriges Mädel mit ins Kino geht und den Film anschaut, ich hoffe, dass der Film dann so eine Kinoerinnerung auslöst, wie bei uns Indiana Jones oder Star Wars oder so. Ich glaube, der Film hat das Zeug dazu, weil Disney kann das ja.
Ja, und The Rock kann es auch. Ich meine, das ist schon ein paar Mal bewiesen, oder? Also ich finde die Jumanji-Filme auch voll lustig. Vor allem nochmal lustiger für Leute, die selber Spiele spielen. Egal ob Brett oder Computer oder Pen and Paper. Da macht es nochmal mehr Spaß, weil man einfach die ganzen Insider versteht. Aber das ist einfach gute Unterhaltung. Das ist einfach witzig. Es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Gleich wie die Mumien-Filme.
Boah, die habe ich geliebt damals. Die waren ja geil.
Die alte Trilogie. Das ist einfach cool, ja. Auch wenn sie dämlich ist, oder? Es ist aber einfach cool. Das ist was, wenn die Mumie kommt irgendwo im Fernsehen, ja. Dann bleibe ich immer wieder
dran. Würdest du sagen, dass das nur ein Abenteuerfilm ist, die Mumie?
Ja. Ja, die alten mit dem Fraser.
Ja.
Ich hätte schon gesagt, ja.
Ja, nein, ich die auch so gut.
Auf alle Fälle. Ja.
Aber ich schaue jetzt selten Fernsehen, deswegen bleibe ich bei fast nichts hängen.
Es gibt ein gutes Beispiel für einen Abenteuerfilm, den jetzt, und da kommen wir jetzt schon ein bisschen in unseren Themenbereich, nämlich in das Thema der jetzigen Folge. Es gibt nämlich einen Abenteuerfilm, den viele ganz bescheuert finden, oder die Reihe, aber für mich ist der Film ein Guilty Pleasure.
Ist leider auch oder gibt es zwei davon?
Nämlich die,
ja, dann weiß ich, glaube ich, schon, worum es geht. Nein, ich
sage ihn doch nicht, wenn das dann irgendwie ins Hauptthema passt.
Nee. Nein. Aber falls sich der Anti nicht traut, auf einer Parkbank, wo die Sonne scheint, irgendwie unter ein Lüftchen geht, die Augen zuzumachen, dann ist es vielleicht wegen einem Schauspieler, der da in den Filmen mitspielt. Kann das sein?
Okay.
Nein,
Nein, das ist es nicht.
Nein, ist es nicht? Okay, nein, dann bin ich falsch.
Es ist noch viel schlimmer.
Müssen wir noch abwarten. Oh, es ist noch viel schlimmer.
Okay, Marco möchte das jetzt müssen wir dann auflösen. Ganz kurz noch, was auch für uns diese Woche, also für uns morgen, für unsere Hörer und Hörerinnen letzte Woche stattgefunden hat, ist der neue Trailer zu Ghostbusters.
Achso.
Kommt morgen raus. Also, bin ich auch schon voll gespannt, weil ich glaube eben auch, dass das in meine freudige Welt des
Themen
eintauchens passt, weil ich glaube,
da
kriegt man, wenn ich Ghost, in Film oder den Trailer?
Na, aber schaust du, willst du ihn schauen, weil Nein, schaust du ihn an. Ich möchte die Frage kurz erklären. Vor Jahren schon habe ich mit Chris einmal darüber geredet, dass man sich ja eigentlich gar keine Trailer mehr anschauen sollte, weil es ist ja das Geilste, wenn man ins Kino geht und nichts kennt und nichts weiß von dem Ganzen. Und wir haben das so beredet und haben das gesagt und was haben wir dann? Eine halbe Stunde später sind wir auf Apple Trailers gewesen und haben eine halbe Stunde Trailer angeschaut.
Nein, werden wir glaube ich schon anschauen.
Ich glaube auch. Es ist, wenn es irgendein Film ist, aber das weiß man halt meistens vorher nicht, wo sie einem sagen, ja, schau ja nicht die Trailer an, dann mache ich das manchmal. Zum Beispiel Cabin in the Woods hat es geheißen, nein, schau da gar nichts, lies nichts über das und schau dann einfach an. Und das hat es auch gebraucht, finde ich.
Guter Tipp.
Aber eben heutzutage, ich weiß nicht, ob die Trailer jetzt das dir vermiesen können oder besser machen, wenn du nicht schaust.
War nicht bei Wonder Woman oder Justice League, wo sie sogar falsch oder Endgame, wo sie falsche Sachen eingebaut haben? Deadpool 2? Wo sie extra falsche Sachen
eingebaut haben? Ja, sie haben im Trailer, also sie haben es jetzt nicht irgendwie so goofy gemacht oder so, sondern sie haben wirklich im Trailer so geschnitten, dass du gemeint hast, es ist ein komplett anderer Film. Also es hat Trailer gegeben von Deadpool 2, die halt einen komplett anderen Film quasi erahnen hätten lassen, als er dann wirklich war.
Und das war es wieder von unserem Marvel-Content für diese Folge.
Ja. Aber ich hätte noch, bevor wir zum Hauptthema, ja, oder nein, habt ihr also, selber noch was? Ja. Ich habe noch eine kurze Sache, und zwar habe ich, glaube ich, schon erzählt, dass ich Star Wars Squadrons angefangen habe. Und das habe ich jetzt fertig gespielt. Also mit fertig spielen meine ich, es hat eine Singleplayer-Kampagne, die vielleicht jetzt nicht so, also wenn man sie nur deswegen das Spiel kauft für Singleplayer-Kampagne, ja, dann ist das falsche Spiel. Aber es war gratis, glaube ich, PlayStation Plus und bei EA Play ist es auch dabei. Also da kann man schon spielen. Da hat man ein paar Abende eine gute Zeit. Und was ich jetzt nochmal sagen muss, ist, ich habe damals das alte X-Wing am PC gespielt. Und mit Joystick und Tastatur hat man das zusammengespielt. Da hat es eben eine Anleitung gegeben mit drei Seiten nur Tastaturbefehlen, die man halt braucht hat. Und wenn mir wer erzählt hätte, ah ja, das kann, wenn man dann später, wenn man das mit dem Controller, kann man das dann spielen auf der Konsole am Fernseher. So wie X-Wing. Und dann hätte ich gesagt, ja sicher, ja. Ja, ich glaube nicht da. Aber es funktioniert. Und echt so, die meisten Sachen, die man so von X-Wing kennt, mit Power umschalten zwischen Antrieb und Laser und Schilde, das ist im Spiel drinnen. Und auch, dass du die Schildgeneratoren von die Todessterne anvisieren kannst und hinmachen, das ist alles drin in dem Spiel. Also das ist echt ein vollwertiges X-Wing-Nachfolgerspiel, sage ich. Und halt aber auf Multiplayer ausgelegt, und ich habe es jetzt nicht online gespielt, Multiplayer. Interessiert mich jetzt auch nicht unbedingt so sehr, aber trotzdem gut.
Aber das ist mir aufgefallen, es funktioniert richtig gut mit dem Controller. Meine, du kannst mit einem HOTAS System auch spielen, also mit Joystick. Aber ich habe das auch richtig cool gefunden, es hat sich richtig lässig angefühlt. Das war richtig, hat sich richtig
und
cool
allein, dass sie,
und jetzt kommt ja der Flugsimulator dann in Game Pass, also
dass sie jetzt keine Zugeständnisse gemacht haben und sagen sie, nein, du bist im Cockpit. Du hockst da drin, es gibt keine Außenansicht. So wie halt beim alten X-Wing. Das hat mich fasziniert, dass das trotzdem noch ankommen ist.
Gibt es da Virtual Reality Unterstützung?
Aha. Ja. Ja, ich habe sie probiert für ganze 3,5 Minuten.
Achso, dann Rebellen-Kotztüte.
Bevor ich mich wieder fast übergeben habe.
Ah. In ja, Wookie-Beutel. Genau.
Ja, es gibt's und es hat sich für diese, wie gesagt, 3,5 Minuten auch richtig cool angefühlt. Es war richtig lässig. Ich habe auch mal im Cockpit umschauen können und dann, nein, es war, also mit VR, PlayStation VR habe ich es probiert, ist cool. Also wenn man da wirklich länger spielen kann, dann ist es schon, also dann ist halt mit Kopfhörer und VR, ist es.
Aber crazy. Ist es dann so, man spielt, ja, also so, ich weiß ja nicht, hat. Wie die PlayStation VR funktioniert, kannst du dann quasi, steuerst du das trotzdem mit dem Controller oder bedienst du dann mit dem Element quasi einzelne Cockpit-Elemente?
Ich glaube, du hast einen Controller in der Hand. Okay. Und Ding ist nur zum Rumschauen, glaube ich. Vielleicht kannst du irgendwie anvisieren, was.
Aber weil richtig geil wäre ja mit den Handschuhen einmal, quasi mit VR-Handschuhe, und dann ist Cockpit richtig bedienen und dann muss man vorher einen Wifi-Kurs machen, 14 Wochen, dreimal die Woche, eine Stunde am Abend. Dass man Squadron-Pilot werden darf und dann kann man Spiel kaufen für 14.000 Euro.
Ja, ja, so in der.
Ich habe auch noch ein Video, jetzt muss ich kurz, jetzt nochmal eine kleine Grätsche, weil ich habe gelogen vorher, dass ich kein Geblänkel mehr habe. Ich habe noch ganz Mini-Geblänkel.
Boah, das ist ein Lügenbeutel, der Mann.
Wow. Ja.
Boah. Und das im Beichtstuhl. Lügen im Beichtstuhl, das ist gleich.
Ich habe Death Store gespielt von Devolver Digital auf der Xbox. Das ist ein sehr cool gemachtes und mit coole Charaktere und liebevoll aufbereitetes Zelda-artiges Spiel, oder wie sagt man, Zelda-like Game, Zelda-esque.
Zelda-esque.
Zelda-inspired.
Ich habe jetzt noch nicht sehr viel gespielt, aber man spielt so einen kleinen rabenartigen Reaper, der Seelen sammelt. Und ja, macht ziemlich viel Spaß. Ich kann leider noch nicht so viel darüber sagen, weil ich noch nicht so viel gespielt habe. Das Einzige, was mich ehrlich wundert,
sind es mehr als 10 Minuten.
Das Einzige, was mich wundert ist, und das ist das Hauptaugenmerk, oder auf das möchte ich das Hauptaugenmerk lenken bei meinem Beitrag jetzt im Vorgeblänkel, leider gibt es das nicht auf der Switch und das wundert mich, weil das wäre ja ein perfekter Switch-Titel gewesen. ganz ja, komisch. Gesagt, gell, das war, weil mir, das ist ja kein Titel, der jetzt irgendwie technisch oder ich meine, wer bin ich, das zu beurteilen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hardwaremäßig so ein Problem wäre, das auf die Switch zu bringen. Komisch.
Ne? Glaube jetzt auch nicht.
Keine Ahnung, wird es vielleicht noch geben, vielleicht ist es exklusiv jetzt einmal.
Und ist ja, glaube ich, ein richtig schöner Sommertitel. Den kann man, ja, glaube ich, schnell so wegknappen. Oder ja, eben, ist ja nicht auf der Switch.
Nächste Woche in Urlaub mitnehmen zum Beispiel.
Über Cloud, X-Cloud.
Ah ja, scheiße. Aber jetzt genau, der perfekte Bogen zu meinem, was mir noch eingefunden ist, letzten Punkt des Vorgeblenkers. Ich habe Xbox Cloud Gaming probiert. Nur am Handy im Moment, weil ich mein iPad im Urlaub geschrottet habe, displaymäßig. Aber ich habe es am Handy probiert, mit und ohne Controller, bei mir in der Wohnung, also im WLAN. Und es ist wirklich, ja, es ist wirklich gut. Es funktioniert wirklich gut. Also ich habe Dirt 5 probiert, mit Steuerung am Handy. Das ist natürlich freiwillig. Macht jetzt nicht groß Spaß. Ich habe es dann aber mit dem Controller probiert und es funktioniert mega, wenn man schnelles Internet hat. Also MT, was
ist nicht? Ja, wenn er nicht daheim ist, dann hat der andere schnelles Internet, das reicht. Also es muss ja aus seiner Wohnung raus. Genau. Moment.
Und ich hab's sogar über LTE, also über einen mobilen Tarif probiert, weil ich es für den Zock habe und es hat auch super funktioniert. Und hab dann noch Into the Darkest
Dungeon. Aber ganz kurz, sorry, die Unterbrechung. Wir reden jetzt schon von Gaming, das kein Xbox benötigt. Ich kann, also, okay. Ja.
Ja, es ist rein Cloud-basiert. Mhm. Weil, wie gesagt, ich hab's einem Kollegen bei ihm daheim gezockt.
Also, ich hab jetzt an Remote Play gedacht, aber das gibt's ja schon länger, Remote Play. Ja, nein, Internet brauchen wir gar nicht.
Also wirklich Cloud.
Freude.
War mega. Und was soll ich jetzt noch sagen, bevor der Enti da
Controller frickelig,
würdig eine Drive. Am iPhone ist es halt super winzig. Also ich habe das eben Into the Darkest Dungeon und da die Texte zu lesen, ist echt mühsam. Aber auf dem iPad oder auf einem Pad, Tablet. Auf einem Tablet oder am PC, wenn man jetzt nicht die super Maschine hat.
Also Andy, bei dem All-Inclusive-Urlaub in der Lobby und bei dem PC, der da steht, den alle benutzen, probier es einfach einmal.
Zum E-Mails checken. Und ist auch super unkompliziert gegangen, das ist auch
cool. Ja, aber muss es heutzutage, weil sonst benutzt das keiner mehr. Gegangen, dann die. Wenn du nicht draufklickst und dann steht verbunden und los geht's, cool, dann will das keiner mehr.
Hat irgendjemand von den Erfahrungen mit Stadia?
Ja.
Ich hab's mal ein bisschen getestet, aber das hat gut funktioniert bei mir. Ja.
Weil das ist leider, oder ich weiß nicht, vielleicht beschäftige ich mich zu wenig damit, aber von dem hört man leider jetzt nichts mehr, oder?
Ja, also die meisten exklusiven Titel gehen total unter, dass Stadia die überhaupt hat. Und irgendwelche Studios sind, glaube ich, auch schon geschlossen worden, die exklusiv Spiele hätten machen sollen für Stadia. Und viele sagen natürlich, Google wird es bald einmal wieder killen. Das glaube ich jetzt nicht, aber es funktioniert gut, aber irgendwie die Leute sind nicht
so interessiert. Ja, weil das Cloud Gaming von Microsoft, das ist ja im Prinzip der direkte Konkurrent, oder? Und das funktioniert ja anscheinend ja ganz gut.
Ja. Es gibt ja schon mehrere, das Nvidia Shield gibt es ja auch schon eine längere Zeit, was auch gut funktionieren soll. Also die meisten von den Streaming-Diensten funktionieren gut genug für langsame Spiele und für wirklich schnelle und Ego-Shooter oder sowas, glaube ich, ist es gut genug oder gerade nicht gut.
Weil der Switch bietet das ja mittlerweile, oder eigentlich schon länger auch schon an, oder? Mit Hitman ist ja auf der Switch auch Cloud-Gaming, glaube ich.
Cloud Gaming, ja. Ich denke halt, dass Cloud Gaming für mich Sinn macht, also ich würde jetzt keinen Multiplayer-Shooter spielen, sondern eben so kleine Indie-Titel, oder? Oder so kleine Plattformer, wo ich einfach sage, hey, warte, da habe jetzt Bock drauf, ein bisschen kurz zu zocken.
Ja, aber wenn man Microsoft jetzt zur nächsten Mama mia. Wenn Microsoft mit seiner nächsten Konsolengeneration sagt, liebe Gamerinnen, Konsolen sind passé, ab jetzt gibt es nur noch Cloud Gaming und es könnt Assassin's Creed Cyberpunk 3000 auf der Cloud spielen mit hervorragender, bester Grafik und bester Performance, dann sage ich ja, danke. Das
nein, sagst nein, du nein, mit deinem also Internet?
Wenn ich sage, ja, danke schön für gar nichts, sage ich dann. Danke, Internet, das kann ich überhaupt nicht brauchen, sage ich dann sarkastisch. Da brauche ich mindestens 4000 Hamster und Hamsterräder, dass das geht.
Da brauchst du ja, glaube ich, wahrscheinlich 400.000 Stunden, bis du das ausgespielt hast. Nein, aber ich meine, wenn das Internet Speed passt und dann habe ich ja nichts gegen Cloud Gaming. Aber jetzt im Moment ist halt, glaube ich, eher für so kleine Titel gemacht. Und ich bin halt immer noch, ich gehe halt immer noch gerne ins Geschäft und kaufe mal halt irgendwelche Games, aber ja,
das ist ja bei Nintendo ist also die einzigen Spiele, die man wirklich nur physisch kauft, sind Switch. Moment, die einzigen Spiele, die ich mir wirklich noch physisch kaufe, sind Switch-Spiele.
Oh, ich kann jetzt so einfach sagen, danke, dass sie es probiert haben und geschafft haben beim zweiten Mal.
Ja, aber mit der Switch, wenn du eine große Speicherkarte hast, kannst du auch also eine große Speicherkarte.
Wir machen da keine
Speicherkarten-Shaming. Naja, ich kaufe mir für die Switch kaufe ich mir die Titel nicht deswegen physisch, weil die so gut wie gar keinen Preisverfall haben und weil man die immer noch, und das sind wirklich die einzigen Spiele, die man immer noch für halbwegs einen Preis wieder verkaufen kann. Weil das Spiele, gebrauchte Spiele-Business ist ja GameStop sei Dank ein bisschen ruiniert, sage ich mal, oder?
Ja. Ja. So, aber wo ruiniert, bevor wir noch mehr Menschen ihren Tag und Abend ruinieren, indem wir noch länger vorgeblänkeln, würde ich sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause für uns, Getränke auffüllen und dann starten wir mit einer wunderbaren Einleitung des Archivars, der diese Themenidee vorgeschlagen hat, ins Hauptthema.
Auch mit nach oben.
Normalerweise würde jetzt Werbung kommen, aber nachdem uns niemand sponsert, ist es einfach, sind wir jetzt gleich wieder da. So, wir sind wieder da, Anti. Ab geht's.
Hallo liebe Popkulturfans, wir sind da, das ist die zweite Einleitung. Einleitung und Einladung, uns zuzuhören. Der Popkultur-Beichtstuhl besteht ja mittlerweile zu, sagen wir mal, 50% aus Vorgeblänkel, was ja nicht schlecht ist, sondern was Gutes, wenn wir viel zum Reden haben. Aber jetzt geht's weiter mit dem Hauptthema. Man hört, ich bin vor lauter Aufregung ein bisschen außer Atem. Und unser heutiges Hauptthema sind Guilty Pleasures. So, was ist ein Guilty Pleasure? Ein Guilty Pleasure ist ein heimliches Vergnügen, von dem man eigentlich weiß, dass es falsch ist. So, jetzt werden viele sagen, hoppla, das ist doch kein Sex-Podcast, das ist doch ein Popkultur-Podcast. Und das ist auch richtig, es geht nämlich um Unterhaltungsvergnügen, um heimliche Unterhaltungsvergnügen, von denen man eigentlich weiß, dass das, was man gerade konsumiert, vielleicht Schrott oder Trash oder billig macht oder Blödsinn ist, man es aber trotzdem fantastisch findet und für sich selber extrem viel Genuss draus rauszieht. Und das ist unser heutiges Hauptthema. Und jetzt ist die Frage, das ist ja dieses Mal, jetzt ist es ja quasi, sind jetzt die richtige Beichten, da ist ja der Beichtstuhl, ist ja genau das Richtige, genau die richtige Umgebung. Wer will denn anfangen? Wer will denn die erste Beichte ablegen? Wer will mit seinem ersten
Guilty Pleasure anfangen? Ich würde gerne noch einen Kommentar, bevor ich los heul und warum, ich schaue es halt gern, sondern für viele ist ja das, was über das wir normal reden, ja schon ein Guilty Pleasure, das ist ja immer eine Definitionssache, oder? Wenn dann einer sagt, oh, ich habe mal Lego gekauft und habe das dann zusammengebaut, ja, das ist ja für uns ganz normal, da sagen wir, ja cool, was hast du gekauft? Und für einen anderen ist das vielleicht ein Guilty Pleasure. Also ist das immer so, wie es halt die Leute sehen, aber auch wie es von außerhalb gesehen wird. Aber wir sind ja, ich habe es schon mal erwähnt, wir sind ja sehr tolerant und offen. Und auch wenn wir jetzt sagen, oh, das ist ein Guilty Pleasure, das heißt jetzt nicht, dass das automatisch wirklich Schrott ist und keiner darf das schauen und wer das anschaut, ist ein Depp oder so. Sondern es gibt für manche Sachen ein Publikum und da falle ich jetzt vielleicht nicht unbedingt rein. Oder Leute meinen, ich falle da nicht rein. Und deswegen heißt es nicht, dass es schlecht ist.
Genau.
Wir wären eine schlechte Kirche, weil wir sind zu offen und tolerant, trotz unseres Titels.
Außerdem ist es ja so, dass wir, die unsere Guilty Pleasures machen, uns ja Spaß. Wir sind ja nicht der Meinung, dass unsere Guilty Pleasures irgendwie blöd sind. Oder.
Ich habe die Frage gestellt, was meint sie genau mit Guilty Pleasures? Aus dem Grund, weil ich mich einfach für nichts schäme, was ich mache. Also ich habe eigentlich nichts, was, wenn man denkt, das erzähle ich jetzt keinem, weil das kann irgendwer
blöd. Oder geht es doch wieder in den Sex-Podcast
vielleicht später. Was wer wie findet.
Wenn es peinlich werden sollte.
Weil wenn es mir Spaß macht, dann, also ja. Ich sage immer, whatever makes you happy. Also wenn dir es Spaß macht, deinem Guilty Pleasure zu frönen, tu es, solange ich es nicht machen muss. Wenn du mich dazu zwingst, dann werde ich ja sagen, dass es mich nicht interessiert. Ist aber ähnlich wie mit ja. Religion, um diesen Bogen zu schließen. Ja.
Um vielleicht auf das Feedback nochmal zurückzugehen von diesem oder dieser Noko, der sich ja gefreut hat über einfach so Geschichten.
Marco? Bitte? Oder wie? Marco?
Nein, Noko. Also, wie? Ganz was anderes. Die hat sich ja der oder diejenige hat sich ja gewünscht, noch mehr Geschichten da von mir zu hören. Und mein erster Guilty Pleasure wäre dann fast noch verpackt in so eine Geschichte. Dann fange ich einfach an, oder? Ja. Gut. So, und zwar, es ist dann eben so ein bisschen Backstory, added character für mich. Und zwar bin ich ja schon etwas älter, wisst ihr es vielleicht. Ich gehe jetzt auch auf die 40 zu, also bin fast schon dran an die 40. Gerade schon sehr nah dran. Habe aber vor, dass ich jetzt nichts Falsches sage, 7 Jahren, glaube ich, angefangen zu studieren, Informatik. Und typischerweise sind natürlich die ganzen Informatikstudenten, kommen frisch von der höheren Schule, sind dann meistens 20, Anfang 20 oder unter 20 gerade so. Und ich habe jetzt den Vorteil, humble brag, dass ich recht jung ausschaue, wenn ich gepflegt bin. Was momentan vielleicht nicht der Fall ist, aber also wenn ich rasiert bin und die Haare halbwegs geschnitten sind, dann wirklich recht jung. Und
ach, das hast du gepflegt.
Okay. Und das ist, glaube ich, den meisten...
Die Chipskrümel aus vom
T-Shirt. Das ist den meisten dann gar nicht aufgefallen, dass ich älter bin als sie, um so 10, 15 Jahre. und ich habe es aber auch gut verbergen können, weil meine Schwäche war Pokémon und Harry Potter wissen. Und das ist natürlich total angesagt bei den jetzigen Studenten. Und da habe ich mir immer so rausgehalten, so, ja, Harry Potter, haha, ja. Weiß ich nicht viel drüber. So, aber, und dann ist mir es fast rausgerutscht. Und zwar mein Guilty Pleasure. Und dann habe ich fragen müssen, hey, schaut es das? Oder so. Und die Antwort war, na, das schauen meine Eltern. Und zwar geht es darum, Bares für Rares.
Ja. Yes!
Und somit eben, mein Guilty Pleasure ist Bares für Rares. Das ist eine Wohlfühlserie für Leute, die sich halt gern wohlfühlen. Eigentlich jeden, aber die jungen Leute schauen es nicht. Ich glaube, ab 30.
Ja, weil sie sich nicht gern wohlfühlen. Ab 30,
glaube ich, geht es los, dass die Leute schauen. Schaut es, ist es, beide.
Ja, ganz eindeutiges Ja, finde ich.
Eindeutiges Ja, ebenfalls von mir. Das kann gut passieren, dass der Podcast sich jetzt zum Bars verraten hat.
Also dann erklären wir es einmal für Leute, die es vielleicht nicht kennen. Das ist eine Show, wo Leute ihren Krempel aus dem Dachboden holen und dazu Experten bringen, die sich das dann anschauen und bewerten und sagen sie, oh, ist das was Rares? Wie viel ist denn das wert? Und teilweise können die das dann gleich verkaufen bei den Händlern, die halt dann so ein bisschen Schmäh führen mit dem und handeln sich dann, also gegenseitig die Händler versuchen sich halt auszustechen und wenn sie es wirklich haben wollen, irgendein gutes Teil da, damit sie das dann haben können. Und es ist deswegen eine Wohlfühlserie, weil, wenn man das anschaut, dann weiß man ganz genau, es ist im Öffentlich-Rechtlichen, ist glaube ich ARD, nein, ist ZDF, glaube ich.
ZDF Bares für Rares ist das.
Da wird keiner übers Ohr gehauen. Da wird keiner verarscht. Da kommen alte Damen rein, der wird da vom Host Lichter, dem Host, die werden dann immer so der Moderator
heißt das für die.
Der Host Lichter, der geht immer so nett um mit den älteren Damen oder generell mit alten Leuten so und fragt immer so interessiert nach und dann sind die Experten, die auch alle ihr Spezialgebiet haben und auch eigene Persönlichkeit so ein bisschen reinbringen. Da gibt es zum Beispiel die Heide Rezepa Zabel, die Schmuckexpertin. Kennt ihr das auch, oder? Ja, nein.
Ja, sicher, das ist mein Lieblingsspezialist.
Ja, die habe ich auch sehr gerne. Da gibt es noch, glaube ich, jetzt wird es schon schwieriger. der irgendwie ein Uhu ausschaut, ein bisschen graue Haar. Der macht der Kunst.
Ja, so lange. Ja.
Da gibt es genau. Den Elmer. Ja, die Namen sind jetzt gar nicht so wichtig. Also, jedenfalls, die schauen sich da die Sachen an, was die Leute bringen. Und da geht es echt. Gibt es da alles. Irgendwie alte Brettspiele bringen die vorbei, Bilder und Schmuck. Und das wird dann angeschaut und dann fragt der Hostlichter ja, mit seinem Kölner Dialekt so, ja, was haben Sie sich so vorgestellt? Was ist das wert? So, ja, ist 30 Euro, ich weiß nicht. Und dann der Experte, ach, viel mehr wert, das ist ja 150 Euro. Und die Leute so, oh, das hätte ich nicht gedacht. Und dann, was machen wir mit dem Geld? Ja, da werden wir mal gut essen gehen mit der Familie. Ja, genau. Ja, das ist drinnen. Ja, dann wollen Sie das Händlerkärtchen. Ja, dann gehen wir zu den Händlern rauf und probieren das zu verkaufen. Und dann sind sie ja oben bei den Händlern und da ist dann auch der Walter, das ist der immer 80 Euro bietet und in der Eifel wohnt. Da geben wir schon mal 80 Euro für den Krempel. Zeig mal her, der Krempel. Oh, ja, und dann. Wen gibt es denn noch in Lucky, den Bayern? Ja, das ist was Schönes. Ja, das sagt immer. Ja, das ist was Feines. Ja, das kenne ich noch von früher. Ja, was Feines. Und das.
Das Schild, das kann man nicht mehr verkaufen. Das wäre schön, aber das hat die Plätze da. Mit der Plätze kann ich das nicht verkaufen.
Und die liebt das. Allein wie auch die Händler untereinander reden und so, wie sie sich ein bisschen verarschen teilweise. Das ist top. Ja. Und die liebt das. Und. Ja, und danach kriegen sie das Geld und dann gehen sie aus hier und dann, ja, ich bin so froh, dass ich da das Geld krieg auf. Ja, top. Top Sendung, aber Guilty Pleasure.
Ich glaub,
oder auch nicht, ich weiß nicht.
Ich glaube, ich möchte das nochmal, vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen genauer klarstellen, damit unsere Zuhörerinnen, die das nicht kennen, auch wirklich das Drama verstehen, das da sich abspielt. Der Kunde, der die Ware bringt, der kommt an, wird vom Horstlichter in Empfang genommen, der Horstlichter lullt ihn dann mit warmen, netten Worten ein und dann gehen sie als erstes zum Experten oder zur Expertin und die beurteilen dann das Stück,
das sie haben. Das ist jetzt der Fixpreis, den sie kriegen.
Ja. Genau, die bewerten dann, die sagen dann, also die schauen sich das an, die Antiquität, und dann sagen die Experten, was das tatsächlich wert ist oder was ihrer Expertenmeinung nach der tatsächliche Wert von dem Ding ist. Und dann gehen die Kundinnen damit zu die Händler und die Händler wissen nicht, genau, was die Experten gesagt haben. Manche Kunden sagen das auf Anfrage, manche nicht. Aber die Experten und die Händler arbeiten so quasi gegeneinander, weil die Experten natürlich Inception-mäßig die Kunden einen Preis ins Gehirn pflanzen und den wollen sie natürlich erreichen. Und der geilste Moment, und da kommt das hasserfüllte, die dunkle Seite mir zum Vorschein, es gibt einen ganz seltenen Moment bei Bares für Rares, der fast nie vorkommt. Aber manchmal kommen Kundschaften mit was vermeintlich extrem Wertvollen und dann quasi, sie tanzen dann an, der Horstlichter macht O und A und zwirbelt sich sein Schnurrbart und dann legen sie es hin und die Experten greifen es dann mit Samthandschuhe an und legen es auf so eine Samtoberfläche, so, ich kann mir an Maschettenknöpfe und was kommt dann raus? Es ist nicht 30.000 Euro wert, sondern es ist eine Fälschung, es ist null wert und sie können wieder ab.
Genau, wenn es eine Fälschung ist, dann schicken sie auch wieder Hand vor, die Leute, weil das wäre dürfen sie ja nicht.
Und da genau, und es kriegt nicht, nein, es kriegt man nicht sieht jeder Händler.
Ganz
genau,
viele Leute genau, immer in so einer Reihe anstehen im Hintergrund und ich bin mir nicht sicher, ob das Statisten sind oder ob das wirklich echte Leute sind, die da einfach hingehen und auch leider die Expertenmeinung abholen oder können die dann trotzdem zu den Händlern, es wird halt nicht gefilmt, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich meine, es muss eine unfassbare Menge an Leuten sein, die sich da bewerben, weil man muss dazu sagen, die Serie kommt, glaube ich, viermal die Woche, oder?
Boah, ich schaue meistens nur mehr am Wochenende, wenn ich beim Dad bin. Da wird gesappt.
Also es gibt, ja, es gibt vier oder fünfmal die Woche und das schon seit Jahren. Und wenn man auf die Mediathek, ich meine, ey, das müssen was kommt über dem Terabyte?
Benta.
Was ist das nächste, Marco?
Benta. Wer studiert Bytes? Informatik?
Peter.
Ey, es müssen Petabytes, es müssen eine unfassbare Datenmenge sein, ey, was es an Bares für Rares Folgen mittlerweile gibt. Ey.
Ja. Es gibt auch eine Österreicher Variante, aber die habe ich noch nicht angeschaut. Ja. Auf Servus TV.
Es gibt ja dann noch das, das die vier Händler, oder? Den, mit dem Raum, das ist ja auch so ähnlich,
das
oder?
Kenn ich nicht.
Wo vier Händler in der Mitte stehen, dann steht was, steht quasi auch Antiquität da und dann gehen alle vier in ihren Raum und der Besitzer verhandelt dann mit jedem Einzelnen
ich nicht,
und sagt dann, okay, du kriegst es. Sag uns bitte. Ja. Das aber
ja, ich habe es auch so, es könnten Steigerungen noch rein sein, je nachdem, wie weit wir gehen wollen. Also das ist noch das Harmloseste, würde ich sagen.
Aber würdest du sagen, jetzt ehrlich, jetzt Hand aufs Herz, Hands down oder Hands downs,
Hands pants,
Hearts, Hands in the Pants, ist es Trash oder nicht?
Es ist schon recht hochwertig produziert, muss man sagen.
Ja, aber das ist Dschungelcamp
A. Ja, es ist eigentlich schon Trash ein bisschen, oder?
Ja, also Trash-Format würde ich nicht sagen, dass es ist. Also zu Trash-Formate kann man
sagen. Nein, es ist nicht Trash, aber es ist, wie sagt man da, man gewöhnt sich das an, so die Serie. Es ist nicht, wo einer die erste Folge schaut und sagt sich, ja, da schaue ich jetzt nur 100, sondern nein. Du lernst die kennen, die Experten, so, und dann sind es so wie Freunde von dir so. Und deswegen schaust du es so.
Ja, es hat, ich traue mir das fast nicht sagen, aber es hat ein bisschen was vom Seniorenclub.
Es ist langsam, das stimmt. Und es ist echt auf alte Leute, glaube ich, schon ausgelegt. Aber ich glaube, es schauen auch recht junge, also ab 30 jung. So, drunter glaube ich nicht.
Ich kann mich an Nachmittage mit meiner Oma erinnern, da hat die Oma Kaffee getrunken und ich habe Kakao gekriegt und dann habe ich zusammen mit der Oma Seniorenclub geschaut. Das war so eine ORF-Sendung, die im ORF 2 gelaufen ist, ich glaube so am späten Nachmittag. Und das war so, das Setup von der Serie war, dass es in so einem Wiener Kaffeehaus spielt, wo die Kellner und die Besitzerinnen von dem Kaffeehaus waren halt Schauspieler. Und es war aber richtige Kundschaft da, also Statisten, die da Kaffee getrunken haben und Kuchen gegessen haben. Und in der Bühne, die das Kaffeehaus war, sind dann rentenrelevante Themen abgehandelt worden. Das heißt.
Aber das war ja so ein Impro, oder?
Weiß gar nicht mehr, was das
Theater.
Ja, so die halb, halb, hätte ich gesagt, war schon ziemlich durch. Doch, die haben schon echte Gäste gehabt. Also
mit so Schauspielern oder irgendwas, so wie halt eine Talkshow, sondern nein, oder? Das waren einfach.
Das war so eine Szene eher.
Ja, das sind schon richtige Leute, aber am Tisch gekocht und am Kaffee getrunken. Ja. Also das schon.
Aber das war nicht so, dass sie jetzt sagen, hallo, wir sind da im Seniorenclub, sondern die haben so da, als ob sie in dem Kaffee waren.
Genau.
Und haben einfach da irgendwelche Sachen gespielt.
Ja, da
aber die haben keine vorgegebenen Texte gehabt oder so.
Ja.
Die haben, glaube ich, ein Thema gehabt und das war dann
Impro. Ja, da waren halt auch so. Ah, da waren halt auch so Gesundheitsthemen. Da war halt einmal irgendein Herzspezialist und hat halt dann gesagt, welche Gymnastikübungen gut fürs Herz sind oder keine Ahnung. Da waren schon so. Ja, das war halt Infotainment eigentlich. Das war jetzt nicht reine Unterhaltung, das war schon eher so ein bisschen Information auch. Das war ziemlich durchproduziert und das hat auch so eine wohlige Atmosphäre verbreitet. Und das habe ich dann das gleiche Gefühl wie mit der Oma. Kaffee trinken und Seniorenclub schauen, genau das gleiche Gefühl löst Bares Ferraris in mir aus. Das ist,
und das ist, glaube ich.
Ja, aber das ist schon was, was man eher.
Nein, eben.
Schaust du das allein an, Marco?
Der Dad und der Bruder sind dabei. Ja, mit dem Dad. Und weil ich eben kein Fernsehen schaue, das ist das einzige Mal, wo ich Fernsehen schaue, weil anders. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie. Kann man, ja, Mediathek könnte man streamen, oder? Das mache ich jetzt nicht.
Wir schauen es immer auf der Mediathek.
Also. Ich schaue das auch meistens, wenn ich irgendwie bei meinen Eltern vorbeischaue und mein Dad halt gerade irgendwas hier ausnimmt und dann schaut er halt auch immer Bares Ferraris und dann setze ich mich halt manchmal dazu und schaue halt einfach zwei, drei Verhandlungen mit, weil es einfach witzig ist.
Ja, so. Aber es ist auch ziemlich erfolgreich, glaube ich, das Format. Das ist. Was?
Endlich schaut es, glaube ich, noch bewusster
wie mir. Ist schon so, die Rebecca und ich so, wir machen unseren Wein auf und setzen uns halt hin oder machen so Cracker auf und dann wird die Mediathek durchstöbert, hey, und dann hat Bares
Ferraris. Ja, sonst so, wird zuerst von euch zwar wahrscheinlich geschätzt, was meinst du, was ist das wert, bevor der Experte was sagt?
Ja, genau.
Das ist bei uns auch so.
Ja, genau.
Ja, Schmuck, weiß ich nicht, der Goldwert 500, kann schon sein, 500 Euro. Ja, und dann so halt danach, was kriegt er? Ja, ich glaube, das kriegt er nicht. Die Experten, das läuft nicht mehr, das verkauft sich nicht mehr, glaube ich. Ja, so wird immer geredet dabei.
Da wird man selber zum Experten.
Experte für eh also alles,
das,
ja.
Das Fußball des kleinen Mannes.
Ich hab extrem viel über den Goldpreis gelernt,
ja,
über
die Serie. Und auch wie man testet so auf Gold, oder wie sie so abreiben, immer mit so einer Lösung. Na, so eine Lösung, da so chemisch auflösen musst du irgendwie, oder?
Ja, du musst es so, es gibt so Königswasser,
ja, genau,
glaube ich, heißt das
Säuregemisch. So ein Teil vom Ring oder so halt abreiben und dann tust du da.
Ja, genau.
Ja. Deswegen fragen sie ja immer, ob sie das dürfen, weil du verlierst ein bisschen Gold, weil du ein paar Sachen halt abreibst da auf so einem Schmirgelpapier.
Ja, er reibt sich immer in der ersten Reibe, reibt er sich immer in die Tasche und in der zweiten Reibe reibt er dann, ja, reibt er dann auf das Testfeld.
Ja, nice. Das ist okay, ganz, ganz witzig. Jetzt brauchen wir Steigerung. Wer soll?
Ich würde mit einem Guilty Pleasure anfangen bei mir. Ich glaube, wir können jetzt schon einmal sagen, wir machen da eine Serie draus, weil das ist, glaube ich, wir haben, glaube ich, einiges
zu weit, wo das
Guilty Pleasures anfangen.
Weil der Andy essen muss noch.
Ja, und der Archivar hat leider heute begrenzte Aufnahmezeit, ja. Deswegen schlagt der Archivar als Kraft seines Amtes vor, dass wir da vielleicht auch eine von unseren erfolgreichen Serien draus machen. Aber jetzt kommt Guilty Pleasure, und zwar ist das ein Ritual. Und das ist was, wo jetzt, ich habe mir nämlich ein paar Sachen aufgeschrieben, und ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht das Krasseste von den Guilty Pleasures, aber das ist das, wo ich mich ernsthaft ein bisschen schäme, das jetzt zu erzählen, Frank.
Müssen wir das, muss ich die Folge dann als Ü18 aufladen?
Nein.
Explicit Lyrics.
Und zwar ist ein Guilty Pleasure von mir, und ich ziehe da jetzt meine Freundin voll mit rein. Wir haben beide ein Guilty Pleasure, und zwar schaut es so aus. Wir kaufen uns die ganze Woche, ich werde auch noch erklären, was die ganze Woche ist, und da schlagen wir dann die Mittelseite auf, da ist ein Kreuzworträtsel drin, und das Kreuzworträtsel machen wir dann, und zwar an einem speziellen Tag, nämlich am Sonntagabend ab 10 Uhr und horchen währenddessen Gerda Rogers.
Okay, das ist eine große Steigerung, würde ich sagen. Das.
Wow.
Und ich möchte jetzt als allererstes einmal dazu
sagen.
Wer
die Gerda Rogers ist zuerst.
Ja, okay, erklär es dir Gerda Rogers. Das ist deswegen so krass, weil ich würde mal sagen, ich als ziemlich griesgrämiger, vergrätzter Skeptiker, der quasi nach der Devise vom Heinz Strunk lebt, wir kommen aus dem Nichts und gehen ins Nichts, alles andere ist kindische Fantasterei, braucht natürlich ein bisschen Überwindung, dass er sich tatsächlich hinsetzt und die Gerda Rogers anmacht, weil die Gerda Rogers ist eine Wahrsagerin oder eine Sternendeuterin, die für den österreichischen Rundfunk seit Jahrzehnten arbeitet und halt ihre so erfundenen Geschichten die Leuten präsentiert, während sie... Das nehme ich jetzt zurück, ich will da jetzt niemanden triggern. Die macht halt Sternendeutung für Personen, die da anrufen und private, persönliche Probleme haben. Und das ist, also Gerda Rogers horchen an sich ist schon ein Guilty Pleasure für mich, weil, ja, wie soll ich sagen, hey, ich kann das halt nicht fassen. Hey. Ich frage mich halt auch oft, ob das echt ist oder nicht, muss ich dazu sagen, weil da rufen halt Leute an, die wirklich, ich sage jetzt einmal, ernsthafte Probleme haben, die vielleicht am anderen Rad bedürften als der einer Sternendeuterin. Und dann auch noch da so sitzen und währenddessen es die ganze Woche Kreuzworträtsel lösen, das im Gesamtpaket bereitet mir schwer zu beschreibende Guilty Pleasure.
Okay, aber das macht dich nicht wütend, wenn du es anhörst, oder? Das beruhigt dich.
Oder fragen wir so, was macht dich wütender, dass beim Kreuzworträtsel nichts warst? Oder dass die Gerda Rogers anscheinend alles weiß.
Jetzt muss ich noch erklären, was die ganze Woche ist. Die ganze Woche ist die Printausgabe vom Seniorenclub. Ja. Das ist ein Magazin, Österreich, das in Österreich einmal die Woche erscheint. Oh Wunder, wenn es die ganze Woche heißt. Und ich sage jetzt einmal, das Zielpublikum der ganzen Woche ist zwischen 50 oder ja, sagen wir zwischen 50 und nach oben offen. Und da werden, ich sage jetzt einmal, popkulturelle Themen behandelt, die Leute, die 10, 15 Jahre älter sind wie mir, quasi interessiert. Also da wird quasi, das ist im Prinzip wie das Limit für 50-Jährige.
Also.
Oder wie das Limit für Rentner, so quasi.
Ich habe jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt, wo du gesagt hast, die 10, 15 Jahre älter wie wir
sind.
Du redest über Leute, die die ganze Woche lesen.
Alter. Ja, aber das ist halt, ich meine, das ist...
Ja.
Wir machen aber noch einen Podcast.
Kann man zusammenfassen, viel überschlagen Stars, oder? Wird es denn sein?
Genau, Schlagerstars, also quasi Natursachen, die sich auf Österreich beziehen. Gesundheit, Rezepte. Hey, und versteht's mir jetzt nicht falsch, die ganze Woche ist auch kein Trash. Und die Gerda Rogers ist jetzt auch nicht unbedingt Trash. Ich will das jetzt nicht so hinstellen. Aber das ist halt jetzt, das wäre etwas, das für sich mich alleinig nie interessiert hat. Und aus irgendeinem Grund hat die Konstellation oder hat irgendwelche Kräfte haben mich dazu gebracht, dass
irgendwelche Kräfte.
Die Rebecca und ich. Die
Sternenkräfte vielleicht.
Uns gefällt es halt einfach. Das ist einfach, ja, das ist pure Guilty Pleasure. Beides. Das Kreuzworträtsel machen.
Ja, aber Kreuzworträtsel allein ist jetzt kein Guilty Pleasure, oder würde ich sagen.
Ja, aber das Kreuzworträtsel der Krone, also, muss, ja, der ganzen Woche, okay, muss es natürlich sein.
Ist das schwierig eigentlich?
Ja, für mich schon, ja.
Weil das ist was meine Eltern so gut können haben. Die haben halt so viel Kreuzworträtsel früher gemacht. Da ist dann halt ja. Abwandlung der Bibel auf Griechisch, irgendwas. Ah, das wissen sie schon, das ist KKRS, weil das steht für irgendwas. So, das Kreuzworträtsel wissen, ja, eigenes
haben diese Kreuzworträtsel. Ja, genau, stimmt.
Aber Kreuzworträtsel an sich, also wir haben es für einen Urlaub, also ein Kreuzwortheft gekauft, weil es einfach ganz witzig ist. Es ist wirklich witzig. Ich nutze es dann, oder habe das dann genutzt, um ein bisschen Schönschreiben zu üben, einfach die Buchstaben schön reinzuschreiben. Aber das ist schon ganz witzig und da kommt man auch drauf, wie viel man dann doch weiß. Also wie viel man doch verstecktes Wissen hat, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Natürlich braucht es oft einmal so ein bisschen Hinweise, also einfach ein paar mehr Buchstaben. Aber am Ende des Tages kommt man da ganz, ganz gut durch so.
Ja, aber wenn da jetzt in einem Kreuzworträtsel stehen wird, hey, nach welcher amerikanischen Politikerfigur haben sie in Sonic the Hedgehog nachgefunden? Ja. Dann kann die glänzen.
Was Bill Clinton.
John F. Kennedy.
Bill Clinton. Sonic, ja, also.
Ja. Ja, genau. Aber das steht da halt nie, sondern da steht immer Wappenvogel mit drei Buchstaben.
Ja, okay. Und da wiederholt sich auch vieles wahrscheinlich, oder?
All.
Na, UFO. All.
Aber, oder Sterndeuterin Vorname Gerda.
Ey, wie sagt man da wirklich? Was sagt denn Sterndeuterin? Wie sagt man?
Astrologin.
Ich habe mich gescheut, das zu sagen, weil ich nicht gewusst habe, ob es Astronome oder Astrologe ist.
Ich glaube Astrologe. Nein, das passt schon.
Astrologe sind die, die lügen. Loge ist ja Astrologe.
Aber wie heißen die
Astronomen?
Wie heißen die Sternenforscher?
Ja.
Astronomen und Astrologen.
Ich meine es jetzt genau andersrum, es wäre schlecht für mich. Also. Oh, ich schau gar nicht nach. Ich ignoriere alles, was dann Zuschrift kommt.
Kannst du der Informatik kannst du Informatikstudium
also, gleich wieder... Noko, bitte nicht schreiben, wenn es falsch war. Schreib nicht rein. Kein Feedback, bitte, Noko.
Entschuldigung, Herr Kopp, Sie müssen leider zurück ins erste Semester. Informatik dürfen
nur intelligente Menschen studieren. Sie haben schon einen Bachelor. Ja, der müssen es abgeben. Der ist jetzt weg.
Wir haben
und Maturazeugnis müssen sie auch abgeben. Maturazeugnis, Führerschein.
Wir sind der Meinung, dass sie nicht intelligent genug sind für ein Informatikstudium. Entschuldigung, sie zerstören unseren Schnitt. Aber apropos Intelligenz. Ich mache
aber endlich super Beitrag, also dass du das getraut hast, zu sagen.
Top. Top. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele machen, ganz, ganz wenige zugeben, also ganz, ganz viele machen, ganz, ganz vieles genießen, aber sie es nicht zugeben, beziehungsweise sich sogar ein bisschen schlecht fühlen.
Dosengulasch.
Und es ist zum Beispiel mal wirklich Trash und es ist ein bisschen ein breiteres Spektrum. Es ist nicht nur ein Thema, sondern es ist umfasst ein bisschen breiteres Spektrum des Trash. Es geht um TV. Und es ist das großartige Geschäft mit der Liebe, beziehungsweise Amore unter Palmen, beziehungsweise Saturday Night Fever. Also es ist
alles ATV oder ist das? Okay.
Es ist alles ATV. Es ist alles Österreich. Und es ist alles unglaublicher Trash. Es ist alles vergeudete Zeit, aber es ist super, wenn man Buchhaltung machen muss. Also wenn man nur so Belege abheften muss oder eintragen oder sowas und nebenbei schaut man sich an, wie die Vollprolos und ich entschuldige mich, dass das wirklich, dass ich sie Vollprolos nenne, weil es sind nichts anderes wie absolute Vollproleten aus Österreich, die in Osten oder bis nach Thailand fahren, ist ja auch Osten, um sich dort Frauen aufzureißen. Und das aber meistens mit einer Agentur, also nicht einmal selber, sondern mit einer Agentur, denen dann Frauen so in so irgendwelche schäbigen Kneipen bringen und dann eben diese Dates mit den Männern ausmachen. Und das Bittere ist, dass sich die Typen einfach immer abartig die Kante geben und die Frauen das aber zum größten Teil wirklich ernst meinen und einfach dahin gehen, um einen Mann zu finden. Und dann sitzen da die Vollbrolls und machen einen auf Obermacker, das jetzt da die Superchefs sein, und versuchen da irgendwie diese Frauen von ihrer Trinkfestigkeit und Männlichkeit.
Wie sagt man Männlichkeit?
Unglaublich zu. Ihr wollt auch Standhaftigkeit, aber das stimmt nicht.
Es ist unglaublich. Jetzt Moment mal. Und da machst du die Ablage. Da machst du die Ablage dazu.
Wow. Ja. So wie die anderen abgelegt werden, die Frauen da. Denen. Es ist aber schon sehr fremdschämen, also oder? Das.
Es ist so fremdschämen mit Ausschalten. Ja. Und kurz Pause, atmen,
ich habe da ein paar Sachen gesehen. Also ich habe, glaube ich, vielleicht aber einmal eine ganze Folge gesehen. Also wir reden jetzt von das Geschäft mit der Liebe, heißt das. Und also die Typen an sich, die da so die Hauptpersonen sind, dass sie solche Leute überhaupt gefunden haben. Und dass die gewillt sind, sich filmen zu lassen. Und ich bin jetzt von Fremdschämen ziemlich resistent, aber das sind manchmal Sachen, habe ich umschalten müssen früher. Also ich glaube, ich kann das jetzt nicht mehr. Das ist aber eins von den größten Fremdschämen-Sachen. Irgendjemand, wenn es siegt beim Flirten und er versagt, dann ist es schwierig zum Hinschauen. Ja.
Es gibt da einen, das ist so alt, der schaut aus wie der Skeletor.
Boah, hallo.
Also der ist so ein richtiger, ein ausgemergelter, alter, grausiger Sack. Und der fliegt nach Thailand und reißt sich da halt irgendwelche Thailänderinnen auf und dann siehst du halt, wie er da mit denen über den Markt geht und ihnen da irgendwelche 5-Euro-Kleider kauft und nachher der Moderator halt immer so, also die Moderation, wer das schreibt und wer die Untertitel schreibt in die Bauchbinden, das ist
ja. Das sind für aber mich das ist wie bei Dschungelcamp, also das ist auch voll so gut, was die da so dazu schreiben immer.
Ja, Wahnsinn, also das ist einfach großartig, oder? Und der ist da in Thailand und ja, jetzt ich sage jetzt nicht, wie er heißt, wobei eigentlich ist es wurscht. Heinz Novak heißt
er. Oh, der macht mir noch kein Crossover, glaube ich.
Ich sage nicht, wie er heißt. Ja,
Gott sei Dank. Jedenfalls, der Heinz Novak hängt da halt in Thailand ab, kauft ihnen da irgendwelche Kleider um 5 Euro im Monat, der ist jetzt der Oberchef. Und die jungen Mädels tun mir echt voll
leid. Moment, dann, ganz kurz. Ich finde das gerade so geil, wie du gesagt hast. Okay, die treten da auf in der ATV-Produktion, aber die Karriere wird ruiniert, wenn sie in Popkultur-Beichtschule erwähnt werden. Hey, dann.
Ja, natürlich. Hallo? Also bitte, ich gehe schon davon aus, dass wir mehr Hörer haben wie ATV, wenn das Geschäft mit der Liebe sehen.
Ich sage den Namen jetzt nicht.
Wir haben noch was geplant mit dem, der kommt noch mal als Gast.
Ja, jedenfalls ist es geil, wenn der Moderator halt irgendwie sagt, oder das Voice, die Stimme aus dem Off sagt dann irgendwie so, ja, aber auch langsam wird das Budget von Herrn Novak auch knapp, obwohl die Kleidung nur 5 Euro kosten, umgerechnet nur 5 Euro kosten, oder? Und dann geht das halt dann ist es so, Teile sind halt einfach von ihnen selber gefilmt, weil ATV habe ich auch gesagt hat, hey Alter, wir schicken jetzt einfach kein Team nach Thailand, weil da passiert eh nichts. Und dann siehst du ihn halt so mit seiner Handykamera, wie er da irgendwie seine Anmachversuche filmt. Leider funktioniert es, glaube ich, hin und wieder mit etwas eigenartigen Damen. Aber es ist jedenfalls lustig und das ist wirklich, schaue ich einfach so nebenbei, wenn ich, wie gesagt, Buchhaltung mache, dann ist das ganz, ganz witzig. Dann gibt es einen Love Coach, das ist irgendwie so ein Typ aus Wien, der halt einfach so Seminare gibt und nachher wieder da irgendwie macht das so Veranstaltung. Das ist alles so peinlich und es ist so schön, weil es so peinlich ist. da macht er irgendwo in so einem Beisel in Wien, macht er so sein Treff, wo er thailändische Frauen, weil er hat eine thailändische Frau und da will er andere thailändische Frauen mit Wiener Männern zusammenbringen und dann sitzen die da und keiner kommt und die zwei Frauen, die eine ist als Übersetzerin mit für die andere und der eine brautet voll in die Übersetzerin rein und man da jetzt hat er Chancen bei der halt. Es ist einfach Fremdschämen und vielleicht einfach lustig die Typen beim Versagen zuschauen, weil sie einfach auch alle, bis auf einen, überhaupt nicht sympathisch sind.
Aber ist das nicht so ein bisschen, ich verstehe das voll und ganz, also das Guilty Pleasure verstehe ich voll. Das Einzige ist, da hat es ja mal vom Jan Böhmermann die Reaktion gegeben, wo er die Vera Entwein so aufplattelt hat, mit dem Schwiegertochter gesucht. Und seit man halt gesehen hat, dass wie der Böhmermann aufgedeckt hat, wie da Leute ausgenutzt werden, die einfach, ich sage jetzt einmal, sozial und emotional einfach in schwierigen Situationen sind, wie da Leute ausgenutzt werden, ist es bei solchen Sendungen potenziell auch so?
Ich habe für den Typen, was da dabei sind, Hoffis sogar. Boah. Da würde ich mir sogar wünschen, okay. weil das solche Trottel sein. Wirklich. Also das sind wirklich. Ich kann es jeder. Schaut es eigentlich an, schaut euch eine Folge an und macht euch ein eigenes Bild. Aber ihr werdet mir zustimmen. Es ist so. Das sind so frauenverachtende
Typen. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie gerade ein ganzes Platoon an ATV-Rechtsanwälte so ein Jucken im Auge hat gerade.
Ja, weil die ja. Alle.
Aber weil du.
Die schauen sich das erst an, wenn ich sie
dann wieder verlinke. Aber du hast ja noch eine Serie genannt. Und da habe ich ab und zu mal reingeschaut bei Saturday Night Fever.
Saturday Night Fever ist das nächste und großartige ATV-Format.
Damals noch, wo ich gearbeitet habe im Büro, mit viel diskutiert drüber, weil der halt gemeint hat, oh, die sind ganz schön cool, hey. So, und dieser, was? Wer? Ja, der eine, die Spitznamen allein von denen, was jetzt sagt, das stimmt nicht. Der eine heißt Speibi, der eine heißt Mörtel und wie die halt alle heißen, Stöckel und keine Ahnung, die heißen halt irgendwie so alle. Und die sind gefeiert worden, glaube ich, aber so in der Clubszene in Wien, weil, nachdem das ein bisschen so angelaufen ist.
Ja, ja.
Und dann habe ich ja gesagt, ja, das ist halt wie bei vielen Sachen, vielleicht ist das am Anfang noch nicht gestellt gewesen, aber später ist halt das, sind dann einfach gestellte Situationen leider gewesen.
Ja, am Anfang war es nicht gestellt und dann, wo sie wirklich ein bisschen mehr Berühmtheit unter Anführungszeichen erlangt haben, da hat sie dann die Tara gegeben, damit er den einen Rasensprenger gesehen hat und gesagt hat, eine Regenbogenmaschine und keine Ahnung, die Felgen wird sie da irgendwie, wollte sie Sex mit einer Felge von einem Auto haben, weil sie
aber so das, gefunden
hat. Ja. Und der ist jetzt aber Social Media, glaube ich, im Social Media Bereich relativ stark unterwegs. Aber das ist halt, da ist halt so, wo man sich denkt, das ist einfach witzig, weil die Typen einfach auch so breit sein. Die tun wir, also für die sind einfach, die sind aber auf eine gewisse Art und Weise sympathisch, weil sie einfach, das sind einfach junge Typen und Mädels, die einfach Spaß haben beim Ausgehen und sich einfach die Kante geben. Das finde ich ganz witzig. Die wünschen jetzt auch nichts Besseres, im Gegensatz zu den ATV-Geschäften mit der
Liga. Ich meine, das Saturday Night, das passiert ja schon ein bisschen so auf, ich sage jetzt einmal, das versucht so ein bisschen auf Jersey Shore zu basieren, oder? Weil Jersey Shore war ja auch sowas, oder? Das waren ja auch im Prinzip einfach, ich sage jetzt einmal, stumpfes Gesaufen und Ausgegehe und da haben sich ja Karrieren entwickelt, dass das ja einer von denen ist ja ein extrem gut bezahlter DJ mittlerweile, der Millionen mit Auftritten macht. Also da haben sich ja richtig.
Ja, aber deswegen, glaube ich, gehen ja immer noch neue Leute, weil das halt viele hoffen. Ich gehe da rein, fühle mir ein bisschen deppert auf und dann.
Ja, ich meine, eine der größten modernen Dynastien ist aus einem Bono mit dem Kanye West
entstanden. Nein, die war ja bei Paris Hilton als Assistentin, oder?
Die ist ja leider berühmt, weil sie.
Ja, eben, da war sie nicht wirklich berühmt.
Und dann nachdem, Bono, oder?
Das war aber nicht mit dem Kanye West, das war mit jemand anderem, oder?
Ich habe das nicht gesehen, ich weiß nicht,
was das keine Ahnung. Aber das ist jetzt, ich kenne mich da nicht aus, weil die ist verheiratet.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, jedenfalls ist halt der hat ja nichts anderes geleistet, als ihren Arsch irgendwo in die Kamera zu halten. Und das sehen halt Leute und denken sich, das kann ja. Und jetzt will ich auch das Reality-Star werden. Also die ganze Reality-Star-Kacke, also das Kampf der Reality-Stars bei bei dem angefangen und wie das ganze Haus, Sommerhaus, dass das, was ist denn da? Das ist ja kein einziger, da kennst du ja niemanden. Also ich kenne da
niemanden. Aber, die typischen Reality-Sachen, so wie die Osbournes und die Kardashians, ist das, die Zeit ist auch ein bisschen vorbei, oder? Mir kommt vor, das hat sich irgendwie aufgehört, wie die Nachmittagstalkshows. Oder gibt es das noch? Laufen da momentan noch? Ich weiß, dass das.
Ja, das schaue ich zu wenig. Was auf,
na, wie heißt die Rest? Da gibt es so Wrestling.
Also die Divas, glaube ich, haben so eine eigene Reality-Show von Wrestling.
Ja, das läuft, glaube ich, noch.
Das ist aber auch komisch, so, das Erfolgreichere ist, glaube ich. Die Männer, die springen da im Ring um, machen da Stunts. Die Frauen, ja, wir machen die Reality-Show, die ist beliebter. Zum Wrestling, weil das sind die Wrestling-Charaktere halt.
Ja, da habe ich keine Ahnung. Ja. Aber Saturday Night Fever finde ich ganz witzig. Das ist halt, das ist einfach witzig zum Anschauen, wie die sich halt anstellen. Und da stellt sich halt jetzt immer wieder mal so die Frage, hey, boah, wenn das dein Sohn oder deine Tochter ist, ist schon eher zach, aber ja.
Und, das kenne ich gar nicht.
Amore und der Ballman, das begleitet eigentlich Frauen und Männer, die wahre Liebe unter Palmen suchen, aber da geht es eigentlich nicht jetzt um irgendwelche, da geht es um, soll man sagen, die haben meistens, die ziehen in irgendein Land, weil sie dort einen Partner haben und dann geht es halt darum, wie die dort entweder die große Liebe wirklich finden oder wie sie halt irgendwie dann doch verarscht werden und das ist ganz, ganz witzig. Ist jetzt aber nicht so, also das habe jetzt, ist jetzt nicht so.
Kann man nicht so gut Steuern dazu machen.
Auf der Liste, wie. Da kann man nicht so gute Steuern dazu machen. Nein.
Ja. Ja, da waren aber gute Sachen auch dabei.
War jetzt schon die tiefere Schublade.
Ja, da muss man jetzt steigern. Ich klicke mal auf die Liste von mir. Ich sage jetzt einmal, das ist jetzt gar nicht so wirklich eine Steigerung, aber es ist richtig schlecht geworden und ich schaue sie trotzdem noch. Und zwar so Parody-Movies. Das so angefangen hat oder richtig nochmal einen Schub gekriegt hat mit Scary Movie. Und dann waren ein paar gute dabei und dann sind sie wirklich schlecht geworden. Und ich glaube, ich habe jetzt einmal am Ende das 300, so ein Parody-Movie der 300 vor Arsch geschaut. Und ich war mir nicht sicher, ob das nicht. Da haben sie den falschen Film vielleicht abgespielt, weil ich dachte, ist der schon fertig? Haben sie das ernst gemeint? Aber ich schaue sie trotzdem immer noch. Und der neueste Gag bei denen ist, dass sie am Ende so Fake-Outtakes machen mit allen Sachen, was sie einfach nicht in den Film irgendwie gebracht haben, was sie dachten, ey, das kann man nicht reinbringen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, wir filmen es trotzdem und am Ende tun wir so, als wenn es Outtakes sein. Das ist dann das Neueste. Das ist einfach wie so eine Clipshow am Ende nochmal dran geheftet. Ja, das ist.
Okay, aber
die Spartaner
irgendwie jetzt kosten. Bis zum.
Ja, den habe ich leider noch nicht gesehen, aber ich glaube, die schaue ich mir auch noch an.
So, weil aber ist es nicht, okay, das ist ein sehr gutes Guilty Pleasure, weil ich finde das auch gut, aber was die Parody-Movies für Geschichte hinter sich haben, das ist doch unfassbar traurig, weil die kommen ja wirklich,
was ich sage jetzt mal, und so, das ist.
Ja, es war ja schon, Nackte Kanone war ja schon ein Parody-Movie eigentlich. Und
kann man eine eigene Podcast-Folge
machen. Ist das schon wieder, ist das meine Idee schon wieder gewesen? Na, ich weiß nicht. Ja, so.
Eigentlich war es gerade meine Idee.
Ja, genau, das ist gerade für mich was die Idee.
Nein, ich habe sie auch geliebt und deswegen habe ich sie immer weiter geschaut und sie sind immer schlechter geworden. Und manche Sachen, ich habe mir dann angeschaut mit die Superhelden und der ist jetzt auch nicht so gut, aber vielleicht besser als die meisten. Und eine Szene, da habe ich sehr lachen müssen. Es ist zwar politisch total unkorrekt, aber der Professor X, der ist ja im Rollstuhl, oder? Das wissen wir. Und dann gibt es eine Szene, wo halt. Bitte?
Das ist Marvel-Wissen übrigens.
Oh, ja.
Das ist Marvel-Wissen übrigens.
Und dann sieht man halt, wie er mit dem neuen Superhelden da redet, der was vielleicht da einzieht in der Villa bei den X-Men. Und dann sieht man die Frau vom Professor X, die auch im Rollstuhl sitzt. Was ich schon ein bisschen lustig gefunden habe. Und seine drei Kinder, die auch alle im Rollstuhl sitzen. Ja, ich weiß nicht. Das hat mich einfach gut erwischt. Und ja. Aber es sind einfach.
Mir.
Und manchmal ist es einfach so, wie es halt derbe ist, manchmal finde ich ganz lustig und manchmal ist es halt total übertrieben wieder und auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich es noch schaue, aber es ist.
Aber es muss ja derbe sein. Also das ist ja, glaube ich, ein bisschen das Problem von den Parody-Movies, oder? Also Hotshots und Nackte Kanone und Dracula und das, die haben einfach die Latte an guten Witzen schon so hochgelegt und die waren einfach nur, die waren auch derb. Also bei Hotshots, wo er da landet und dann die Frau vom Ahnen, vom Kollegen,
so, in den
Arm nimmt und er abstürzt hinten und dreht sie weg und hinten geht sie mit einem riesen Spiegel vorbei und sie sieht ihn hinten abstürzen. Und das sind alles, das ist auch derb. Das ist
aber
alles,
ich benutze halt heutzutage so, fast immer noch irgendwie so Sprüche aus Hotshots, irgendwie, wenn sich einer wehrt tut und dann sage ich, zu harter Wind und solche Sachen. Das.
Ja, wir haben immer, der Schaf und ich haben immer noch, das, wenn irgendwo, irgendwann, irgendwer
da hebt man nie auf, gell?
Braucht, vom Acker zusammenheften muss oder genau, oder irgendwas ist, dann ist immer, eben nie ab von dem Acker.
Das, aber ich habe es dann vielleicht auch so oft geschaut, weil es hat nichts anderes gegeben zum Schauen. Dann hat sich das eingebrannt.
Ey, das sieht man mal, das ist.
Nein, aber das
ist einer von den Filmen, die man nicht auf Deutsch, die man nicht auf Englisch schaut.
Gell? Das wollte ich auch noch dazu sagen. Das ist sogar besser wahrscheinlich in Erinnerung. Also nicht nur in Erinnerung, sondern auch in echt, weil die Sprüche waren geil.
Die Sprüche, aber die waren super liebevoll übersetzt. Also die waren mega. Ich war im zweiten Hotshots 2, war ich mit meinem Dad im Kino. War das der 2? Der Hotshots war Top Gun. Rambo, ja. Der 1er, gell? Der 2er war Rambo. Nein, er war in 1er sogar im Kino mit meinem Dad. Ja. Und die Szene am Flugzeugträger, wo sie Football spielen und der ruft den Ball, ich hab ihn.
Meine Lieblingsszene ist, und die benutze ich auch immer noch heutzutage, wie er den einen Typen ansprechen will, weil es ist gar kein Fenster, sondern es ist nur das Bild. Roy!
Roy! Ja, also das ist das
Bild. Das benutze ich auch immer noch so, wenn irgendwie.
Das ist so ein guter Gag auch mit dem, was ich so extrem lustig gefunden habe, war bei, ach, jetzt habe ich vergessen, shit, jetzt habe ich den Faden verloren.
Was bei Hotshots oder was bei was anderem?
Nein, es war bei was anderem. Ah ja, genau, jetzt war es wieder. Nein, es war bei einem Scary Movie Teil. Ich weiß das deswegen nur, weil den habe ich mit einem Kumpel im Kino geschaut. Das war Privatvorstellung, wir waren nur mehr zwei. Und ich glaube, das war Scary Movie 3. Es war der, wo sie The Ring und die ganzen und The Grudge.
Warte mal, ich war glaube ich auch mit dem. War das, wo der Charlie Sheen da mitspielt?
Ja, nein.
Okay.
Nein, das spielt er im Prinzip nicht mehr mit. Der hupft aus dem Fenster ganz am Anfang. Und da krabbelt sie durch den Dachboden und es sind voll viel Spinnweben die ganze Zeit. Und dann krabbelt sie so und dann sieht sie ein Bild und das Bild liegt auf dem Bild. Also der Bilderrahmen liegt quasi auf der Bildfläche. Da sieht das Bild hin. Und sie krabbelt sie durch den Dachboden und tut die Spinnweben auf die Seite und dann schaut sie das Bild an und es ist so bedrohliche Musik und sie erschrickt voll und lässt das Bild fallen und dann sieht man, dass es ein Bild von einer Spinnwebe ist. Das ist einfach, das hat mich so gekickt im Kino, der Gag, das weiß ich noch. Es ist so bescheuert.
Also ich finde die Parody-Movies irgendwie, ich finde, die haben es geschafft, wenn du einen Originalfilm schaust und immer darauf wartest, dass der Lacher kommt. Mir geht es da beim Dracula so.
Ja.
Also beim Dracula mit Leslie Nielsen und im Original Dracula mit dem wer spielt
ja,
da?
Ja.
Ich glaube, er spielt im Dracula mit.
Gary Oldman
spielt in Dracula.
Und Kenny Reeves spielt in
Dracula. Ach, den Film meinst du? Es gibt nicht noch einen älteren.
Ah ja, der Kenny Reeves.
Ian McKellar.
Genau.
Gary Oldman und Kenny Reeves.
Und wenn ich den sehe, der war ja für mich irgendwie, der ist sehr unheimlich gewesen, wo der so quasi rausgekommen ist, oder? Da 1992 war das, der war schon unheimlich, mit 11. Und jetzt haben wir halt die Parodie gesehen, oder die Parodie angeschaut, und dann schaust du den Originalfilm an, und dann ist er immer noch unheimlich, aber du wartest dauernd, dass der Leslie Nielsen jetzt da in dem Dracula-Kostüm ums Eck kommt. Das ist großartig, und das finde ich, die haben es geschafft. Das ist dann wirklich eine gute Parodie, wenn du das Original siehst, und immer wieder die Sachen von der Parodie in den Kopf
kommt. Das bei dem Robin Hood-Ding benutze ich auch immer noch die ganzen Sprüche vom
Ja, Robin Hood ist ja Held in Strumpfhosen. Genau, das ist ja fantastisch. Ja,
Held in Strumpfhosen ist grandios. Grandios. Da müssen wir echt
da ist einmal noch Potenzial. Da können wir, glaube ich, noch viel
aufgreifen.
Ja. Aber ich wollte eigentlich da gleich sagen, eben die alten waren geil und ich habe nie aufgehört, die zu schauen. Und die neuesten waren echt Rotz, also teilweise. Und ich glaube, das war sogar der letzte Film mit Leslie Nielsen, der Superhelden-Parodiefilm. Und den haben sie für ein paar Szenen verwendet und ja, die Gags waren halt auch nicht so geil, aber ich hätte mir gewünscht, so was wie halt eben Hot Shots oder die Airplane oder halt die Reise im verrückten Flugzeug, sowas halt.
Aber weil du vorher gesagt hast, Michi, dass das ein Zeichen für einen guten Verarschungsfilm ist, es ist ein Zeichen für einen guten Originalfilm, wenn es um so geht wie mir mit The Ring, weil ich habe The Ring, das amerikanische Remake, das ist, glaube ich, der Horrorfilm, der mir am, also da habe ich wirklich 2 Wochen lang mit dem Rücken zur Wand geschlafen, weil ich gesehen habe im Kino. Und wo dann die Verarschung bei Scary Movie war, habe ich immer noch Gänsehaut gekriegt von der Verarschung. Ich habe das immer noch nicht
ausgehalten. Bei Scary Movie kann ich mich erinnern, wo sie so die Gesichter verziehen und so die Hände irgendwie so Stillstand haben. Ja. So, das hat schon noch gruselig ausgeschaut, aber Scary Movie.
Ja.
Geil. Ja. Das ist mega. Also
ich glaube, da habt ihr recht. Das sollte man wirklich einen eigenen Podcast einmal nur über Parody-Movies machen.
Also die eigene Episode reicht, ob es einen eigenen Podcast hat.
Ah, wow. Nicht schlecht, Herr LCD. Also,
wer sollte jetzt Informatik studieren? Andy, ich glaube, du musst, oder?
Mit dem Seitenhieb, mit dem Nierenhackele auf den Archivar muss der Archivar leider auch Bescheid geben, dass er das jetzt quasi das Ende des Podcasts, der Episode, nicht der Ende.
Machst du ein eigenes Ende vom Podcast?
Was? Wow! Das jetzt, Nein, es ist das Ende der Episode, weil der Herr Archivar jetzt zum Abendessen mit der Freundin muss und anschließend der Elternbesuch kommt. Aber ich fange jetzt einmal an mit der Verabschiedung schon. Heute bleiben wir, glaube ich, unter 2 Stunden. Sehe ich das richtig?
Ja, gerade so.
Ja, wenn man die Pause ausschneiden kann.
Also quasi eine legendär kurze Episode dieses Mal, dafür aber auch sehr fleißig voraufgezeichnet. Möchte ich jetzt sagen, dass mir die Episode auch wieder sau viel Spaß gemacht hat mit euch. Das war jetzt die 2. im Dreierteam. Macht sau viel Spaß. Ist ein guter Flow, gute Energy, um uns selber ordentlich auf die Schulter zu klopfen. Ich hoffe, dass es die Zuhörerinnen auch super gefallen hat. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Teil der Guilty Pleasure Folge auch wieder viel Spaß haben. Ja, folgt uns auf Instagram. Ich werde weiterhin Casio Facts posten, der Marco weiterhin Literaturhinweise und der Michi weiterhin Stranger Things und BS5, weil er der Einzige ist, der eine hat, Inhalte.
Auf der Welt.
Ja, und wie gesagt, jetzt sau viel Spaß gemacht wieder. Ich wünsche allen einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wenn man die Folge horcht. Und gebe jetzt das Wort weiter an die anderen Jungs für die Fahrt.
Ja, ich halte das ganz kurz. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und es ist das einzige Mal immer beim Aufzeichnen, wo man sich immer so gegenseitig lobt. Gell? Und du hast das gut gemacht und so. Und das hat man ja gar nicht so oft, kommt mir vor. Weil normalerweise muss ich mir mich selber in Schlaf applaudieren. Für die Witze und so. Aber manchmal funktioniert es.
Oh.
Ja, das war's ja schon. Danke und die Folge war super. Es war toll und hübsch.
Ich sage auch danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich und ich lobe den Enti und den Marco nicht, weil man einfach Kinder auch nicht immer loben muss für das, was sie machen, sondern einfach mal sagen muss, es ist toll, dass ihr da seid, auch wenn ihr nichts gemacht habt. Und es war wirklich wieder super witzig. Ich finde auch eine der witzigsten Episoden bis jetzt. Schaut euch Guilty Pleasures, unsere Guilty Pleasures an. Frönt euren eigenen Guilty Pleasures. Hatet ein bisschen gegen die Aufmacher auf ATV, das Geschäft mit der Liebe.
Boah, Gott sei Dank haben wir den Namen nicht gesagt. Von dem an. Was? Das ist nicht von, was?
Ich wünsche euch allen einen wunderschönen weiteren Tag. Whatever makes you happy. Bis bald.
Whatever floats your boat. Tschüss.
Tschüss.